redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der viel mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir ein bisschen was davon zu erklären. Hallo Chris.
Hallo Holgi. Das hast du ja aufgeschrieben, oder?
Nee, das kann ich tatsächlich. Das ist eine der wenigen Anmoderationen, die ich standardmäßig auswendig kann.
Ist ja cool.
Das ist echt faszinierend.
Ja, boah, das ehrt mich.
Wo fangen wir denn an?
Wir können ja aus der Pre-Show, genau.
Wir sollten vielleicht mal anfangen, die ganzen Witze, die wir in der Pre-Show uns gegenseitig erzählen, aufzunehmen und für einen Fünfer zu verkaufen. Ich habe gehört, das machen Podcaster jetzt so und verdienen sich damit dumm und dusselig. Und ich habe ja immer noch es nicht geschafft, mich hier mit dumm und dusselig zu verdienen.
Nee, das ist auch nicht so leicht, glaube ich. Ich finde es immer ganz lustig, weil in der Pre-Show sind wir ja eigentlich schon voll im Thema.
Genau.
Und ich glaube, so alle Minute fällt ungefähr der Satz, Mensch, das sollte man in der Sendung machen.
Genau. Oder der Satz, ach, jetzt haben wir den Witz für die Sendung kaputt gemacht.
Also eigentlich haben wir die Sendung schon aufgenommen.
Genau, eigentlich,
also
ja.
Gemacht, noch nicht aufgenommen.
Naja, es ist die legendäre 608. Nee, welche war das, die verschollen war? Welche? Siehst du, ich weiß noch nicht mal mehr, welche Sendung so legendär war. Naja.
Egal. Wir nehmen das jetzt einfach mal rüber aus der Pre-Show.
Genau.
Wir hatten über Gas geredet.
Yo.
Gear Acquisition Syndrom. Dieser Zuckfinger auf eBay.
Genau.
Du wolltest was beichten, oder?
Der oft nicht problematisch ist. Ja, ich habe Anfang des Jahres ein Gas gehabt, das so unglaublich teuer war, dass ich mich ein halbes Jahr lang geschämt habe, darüber öffentlich zu reden. Und genau darum werde ich das jetzt auch nicht tun. Aber wir können über Gas reden.
Ich habe das Wundermittel gegen Gas.
Ja?
Du musst dich übersättigen.
Ja, das stimmt. Ich habe dann irgendwann, als ich 9 Fahrräder hatte, in meiner 2040er Depression, habe ich tatsächlich dann keins mehr gekauft, ja. Stimmt,
also,
funktioniert.
Das ist so ein bisschen, wie wenn man sich an, ich hatte mal während im Studium, war einer der Kommilitonen, war der beste Freund vom Sohn vom Behrensen.
Beste Freund vom Sohn von Appelkorn.
Genau. Der hat dann auf die Partys immer kistenweise verschiedene Behrensen-Liköre-Schnäpse mitgebracht. Oh. Und ich habe mich einmal an Behrensen Appel, ich meine, das Zeug kann man eh nicht saufen, aber damals, ne, man ist ja dann doch ein bisschen weniger kritisch in jüngeren Jahren, vor allem wenn es um Alkohol geht. Und ich habe mich so dermaßen abgeschossen mit Behrensen Appel, ich bin aufs Leben geheilt.
Wie alt warst du, als dir das passiert ist? Weil bei mir geht's genauso.
Wie alt war ich da? Das war 22, 21.
Ah, ich war früher dran. Bei mir muss das so zwischen 15 und 17 auf einer Party gewesen sein.
Ja. Ah ja, okay. Na, die Exzesse, die gab es auch schon früher, aber das ist alles so dermaßen, hat alles so dermaßen gemündet in um Gottes Willen, bloß nicht wieder.
Ja, nur jetzt, wie übersättige ich mich mit Fotogas? Ich meine, also ich habe ja schon angefangen, ich habe dann irgendwie so diesen Föhn gekriegt und habe gedacht, ich kaufe jetzt lauter alte Knipsen, ja, so aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, also lauter alte analoge Knipsen, aber ich gebe für keine mehr aus als 20 Euro.
Mhm.
So kannst du dich natürlich übersättigen. Jetzt habe ich hier natürlich irgendwie, weiß ich nicht, so 8 alte Dinger rumliegen, die ich jedes Jahr irgendwie pro Stück 2-mal benutze oder so. Aber das ist ja nicht wirklich Übersättigung, weil das hat mich weniger Geld gekostet, als der Spaß wert ist, den ich damit habe.
Und ja, ich weiß. Das ist auch schwierig, aber also meine Lösung, ich meine, die kann man nicht jedem geben, aber ich glaube mittlerweile, dass Happy Shooting, der Podcast, eine Therapiestunde ist für mich. Weil wir haben dann Sponsor und der schickt uns jede Woche ein Gadget zum Testen. Und irgendwann hast du einfach, sagst du, okay, noch ein Stativ, ein XYZ und schaust dir die Sachen irgendwann recht nüchtern an und weniger aus diesem, boah, geil! Und du bist dann irgendwann, bist du sehr, sogar relativ schnell so an dem Punkt, wo du einfach mit den Schultern zuckst und sagst, ja, aber brauche ich das?
Apropos Stativ, mir hat jemand von meiner Amazon-Wunschliste ein Stativ geschenkt, cool. das da irgendwo hinten rumgeschlummert hat.
Boah, du hast Hörer, das ist ja super.
Super, ne? Eins von Manfrotto. Ich weiß nicht, wer es war, stand nicht dabei, aber vielen Dank, falls du hier zuhören solltest.
Ein Manfrotto-Stativ.
Ein Manfrotto. Ja, cool. Strategien gegen Gas. Was kann man denn noch? Ja, pleite gehen ist auch nicht schlecht. Ne?
Pleite gehen ist super. Ich glaube, viel Fotografieren hilft. Also dieses Gas ist ja oft
eine Ersatzhandlung.
so eine Ersatzhandlung.
Absolut.
Und es gibt diesen schönen Spruch, wer viel Foto, wer viele Fotos hat, ist ein Fotograf, wer viele Kameras hat, ist ein Sammler.
Ja, absolut.
Und das ist, glaube ich, ziemlich wahr.
Also das ist nicht ziemlich wahr, das ist die Wahrheit. Und ich behaupte das jetzt einfach mal, weil ich das an mir genau beobachten kann. In den Phasen, in denen ich wenig Muße, wenig Zeit habe, fotografieren zu gehen, hänge ich viel mehr auf eBay rum und gucke, welche Kamera ich mir noch zulegen könnte. Und gleichzeitig, wenn ich dann draußen war und wiederkomme und den Film entwickle und aufhänge und so, habe ich überhaupt keinen Bock, dann interessiert mich das alles gar nicht, was für eine Kamera ich noch benutzen könnte und welche noch ganz lustig wäre, weil ich sie mir in den 80ern nicht leisten konnte und sowas.
Dann wären die Bilder wichtiger.
Dann wären die Bilder wichtiger, ja. Ja, ja, das stimmt.
Ja, ja, ich merke das ja auch jetzt zum Beispiel vor anderthalb Wochen hatten wir wieder unseren jährlichen Klostergeister-Workshop,
ja,
der in der Nähe von Sigmaringen im schönen Oberen Donautal stattfindet, in einem alten Kloster. Wir waren insgesamt 27 Leute dort. Es war eine ganze Woche Veranstaltung. Da hast du richtig viel Zeug um dich rum an Equipment, kannst dir von irgendjemandem irgendwas ausleihen und du kannst relativ viel von dem Zeug ausleben. Manche Leute nehmen sich dann natürlich auch eine Einkaufsliste mit, aber du hast eine Woche lang, in der du einfach dich eigentlich nur mit Fotografie beschäftigst. Und zwar mit Machen, mit Projekten, mit Ideen, mit wie setze ich es um. Und das nicht nur theoretisch, sondern dann dieses, okay, lass es uns umsetzen. Und am Ende der Woche kommen dann eben von 7, 8 verschiedenen Gruppen, kleinen Gruppen, die sich da bilden, kommen dann Projekte am Ende raus, die vorstellen, und da geht's eigentlich die Woche wirklich nur ums Machen, und das ist extrem entspannend und extrem cool.
Und dann lernt man wahrscheinlich auch erstmal seine Kamera richtig kennen.
Natürlich, da, also.
Das ist ja auch sowas, ne? Man ist ja so als normal, so Feldwald- und Wiesenknipser wie ich, hast halt eine Kamera dabei, du weißt auch, wie das funktioniert und so, aber was die wirklich kann, das findest du ja immer erst raus, wenn dann irgendwie so ein Chris Marquardt um die Ecke kommt und sagt, so, und jetzt machen wir mal Folgendes.
Oder du lässt das die Leute selber machen, was wir dort tun. Die Gruppen bilden sich, die machen auch ihre eigenen Projektchen und denken sich die aus. Wir machen eigentlich nur Hilfestellung bei diesen Projekten. Wir hatten jetzt eine Gruppe, die war aus zwei alten Hasen und einem Neuling zusammengesetzt. Und der Neuling, den habe ich dann irgendwann gefragt, du sag mal, war das jetzt okay für dich? Hast du was gelernt? Und dann meint er zuerst, naja, das war mir alles schon so ein bisschen zu hoch. Und im zweiten Satz meint er, aber jetzt weiß ich, wie das mit der Langzeitbelichtung funktioniert. Und jetzt weiß ich, wo ich an der Kamera das mache. Und jetzt weiß ich, wie ich das hinkriege. Und dann sage ich, na gut, das ist alles prima. Hast du schon was gelernt?
Ja, man verliert, man muss vor vielen Dingen die Scheu verlieren. Das ist ein bisschen so, wie wenn man Motorrad fahren lernt. Das erste Mal sich ordentlich in die Kurve zu legen, das ist echt,
ja,
das kostet echt Überwindung. Und das hast du auch so bei, was weiß ich ja, gerade so Langzeitbelichtung auf analog. Ne?
Oh. Machst du ein Bild kaputt und
genau,
so.
Genau. Das ist halt, traue ich mich immer noch nicht so richtig. Einfach so, hier, scheiß da drauf.
Ja. Ja, schön ist es, wenn wir so Filmgeschichten vormachen, so das Thema, wie lege ich denn einen Film in die Dose ein, da haben wir immer einen Opferfilm dabei, den wir dann aufmachen und vor aller Augen erstmal lange aufziehen und alle kriegen erstmal einen kleinen Herzinfarkt. Du sagst, na gut, dann sind halt jetzt 2 Euro kaputt. Aber ihr wisst jetzt, wie das Ding aussieht.
Ja.
Das war übrigens interessant, der hat sich tatsächlich, also dieser Workshop hat sich tatsächlich ein bisschen verselbstständigt und zwar in Richtung Film, in Richtung Analog. Wir haben das letztes Jahr angefangen,
Film im Sinne von Bewegtbild, also Movie?
Nein,
also
Film.
Okay.
Film, also nicht Kino.
Ach, das ist eigentlich ein beliebig digital-analog-Workshop. Also es geht nicht um eigentlich die Aufnahmetechnik dabei, sondern um den...
Um Fotografie geht's.
Um Fotografie.
Aber eigentlich ist er immer schon traditionell eher digital gewesen, weil da kannst du mal schneller irgendwas nachgucken, ja, und so weiter. Und letztes Jahr haben wir angefangen, weil wir den letztes Jahr auf eine Woche verlängert haben, dass wir an dem ersten Tag analog machen. Also ich habe einen Sack voll Boxen mitgebracht, auf eBay einfach mal Boxen geklickt für ein Euro-Stück und die mitgebracht. Und dann durfte jeder mal Nachmittag nur mit Box fotografieren. Also sprich, die ganze Technik war rausgenommen aus der Fotografie. So eine Box, die hat ja halt eine Belichtungszeit und vielleicht 2 Blenden und dann war es das im Prinzip schon. Und dann kannst du dich plötzlich nicht mehr drum kümmern, wie belichte ich und wo drücke ich welchen Filter und was weiß ich. Und das macht was mit den Leuten. Und dieses Jahr dachte ich, um es ein bisschen noch anzuwürzen, biete ich zusätzlich noch für die Interessierten, die es wollen, an, dass wir uns mit Großformat beschäftigen.
Mhm.
Das hat dann zur Folge gehabt, dass wir auf dem Workshop 7 Großformatkameras hatten.
Wow.
Und ja, das.
Ja, die haben die Leute einfach von zu Hause mitgebracht. So, oh, ich hatte noch eine Linhof im Keller oder wie? Also.
Ja, erstaunlich viele haben sowas gehabt oder haben sich daraufhin eine zugelegt, eine gebrauchte zum Beispiel.
Das ist ja irre.
Und dann war.
Ich finde das immer so schön, dass es Leute gibt, die wahnsinniger sind als ich. Ich finde das gut, das zu hören. Das hilft mir auch.
Das hat nichts mit Wahnsinn zu tun.
Nein.
Überhaupt.
Nein, nee, ist klar.
Und dann haben wir auch, also eines meiner aktuellen Projekte, was mich gerade völlig fasziniert und in Beschlag nimmt, ist, das hat vor einem Jahr angefangen. Moni hat auf der Fotobörse in Darmstadt ein altes Objektiv gekauft. So ein altes Messingteil, was tatsächlich auch schon Blendenlamellen hat, aber mehr auch nicht, also auch kein Verschluss. So ein großformatiges Objektiv. Ja. Was machst du mit so einem Objektiv? Früher hast du einfach einen Deckel gehabt, den hast du abgenommen, wieder drauf getan. Da waren aber die Filme auch deutlich, deutlich weniger empfindlich. Das Objektiv ist über 100 Jahre alt.
Also damals hattest du dann so 10 ASA-Filme? Oder?
Genau, so okay. Zeug. Und heute hast du halt 100, 200, 400 Filme. Und da brauchst du halt kürzere Verschlusszeiten. Und jetzt war dieses Thema, wie basteln wir da einen Verschluss dran? Und ich schick dir mal, das kannst du mal parallel laufen lassen, ein kleines YouTube-Linkchen mit einem Projekt, was einer der Teilnehmer von dem Workshop mitgebracht hat. Der ist Elektroniker und der hat einen Verschluss einer Spiegelreflexkamera aus einer zerlegten Spiegelreflexkamera genommen, hat da ein Arduino dran gebastelt.
Ach du Scheiße.
Und hat quasi einen jetzt elektronisch steuerbaren Verschluss für dieses Objektiv
gebaut. Das ist ja cool.
Das ist der Hammer. Ich bin ja gerade noch dabei.
Das ist ja cool.
Ja,
ich also bin einfach der Schlitzverschluss aus der Spiegelreflex. Irre. Ja, ich bin beeindruckt.
Also musst du mechanisch spannen und dann hast du aber so Elektromagneten, die das halten, diese.
Und die Verschlusszeit komplett im Griff.
Und die kannst du ja dann einfach in dem Programmcode vom Arduino quasi dann schickst den ersten los, zählst so und so viele Millisekunden, schickst den zweiten Vorhang hinterher.
Super.
Und da bastle ich gerade noch ein Display dran, damit man die Zeiten einstellen kann.
Das ist ja echt cool.
Es ist ein geiles
Dass Spiel. Leute sowas können. Ey. Es ist, ja.
Also, dass der sowas kann, für ihn ist das völlig trivial. Ich habe dann gesagt, hey Junge, das ist der Hammer, da müsst du irgendwas draus machen. Wieso? Ist doch trivial.
Ja, genau. So trivial.
Dann meinte ich, das ist der inverse Dunning-Krüger.
Stimmt. Wieso kann doch jeder? Nee, kann nicht jeder. Stimmt.
Dieses kann doch jeder, ein Freund von mir, dessen Vater ist Schreiner und der hat für die Tochter meines Freundes eine Leica aus Holz gebaut.
Oh.
Sagenhaft, absolut sagenhaft, wunderbar. Ich sag dem Typ, du sag mal, du musst, das kannst du an Leica, an Leute, die Leicas kaufen, kannst du das für 500 Euro das Stück verkaufen.
Ja.
Guckt er mich an und sagt, wieso? Ist doch total einfach.
Ja, aber nicht für Leute, die Leicas kaufen.
Ja. Also auf jeden Fall beschäftige ich mich gerade mit, nicht mit Gas, sondern mit Machen.
Ja.
Also mit Basteln. Weil das muss jetzt natürlich daran gebastelt werden und irgendwie ein Gehäuse reingemacht werden.
Ich wollte gerade sagen, was für ein Gehäuse hast du denn da? Ihr habt überhaupt kein Gehäuse. Es wird tatsächlich nur das Objektiv auf dieser Platte, ne?
Richtig, aber jetzt hat wieder besagter Jochen, der auch das Elektronische gemacht hat, meinte, ach, er hätte gerade seine Werkzeuge draußen und hat mir noch ein Kästchen dazu gemacht. Das heißt, es wird jetzt quasi ein hölzernes, schwarzes Kästchen drum gebaut. Dann sieht
ich
das ganz gut
bin
aus.
Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte in einer der letzten Sendungen schon mal erwähnt, es gibt diese irgendwie so ein Projekt, das mal mit Schülern gemacht wurde, aus Lego eine Großformatkamera zu bauen.
Mhm.
Könnte man ja auch machen. Also ja, lichtdicht sollte Lego sein, wenn man das ordentlich
macht. Ja, pass auf, das geht ja noch weiter, ne? Großformat.
Achso, pardon.
Haben wir dann dort nämlich auch noch, also Moment, ich muss ein Jahr zurückgehen. Workshop letztes Jahr, wo wir eben auch schon ein bisschen analog waren, hat besagter Jochen eine Boxkamera unter seine selbstgebaute sechsrotorige Drohne gehängt.
Mhm.
Also er hat so einen Hexakopter und da haben wir dann eine Boxkamera drunter hängt. Das wurde dann mit einem Servo ausgelöst.
Ich wollte gerade fragen, wie habt ihr ausgelöst? Ja, okay.
Naja, er hat so einen Servo dran. Ist ja trivial, ne? So ein Servo.
Ja klar, ist ja trivial.
Und dann flog das gerade mit Ach und Krach da hoch und wir haben ein analoges, groß mittelformatiges Luftbild vom Kloster gemacht. So weit, so gut. Das kann man noch toppen. Die Folge war, dass dieses Mal wir ein analoges Großformatbild vom Kloster gemacht hat.
Mit einer Drohne.
Mit einer Flugdrohne, wieder gleich.
Aber woraus hat er denn die Kamera? Also das, du musst ja irgendwie, hat das Gehäuse aus Balsaholz gebaut oder so?
Das ja, pass auf. Also erstmal hat er.
Wo ist das Bild?
Ja, pass auf. Also bei Großformat.
Ich kann kaum an mir halten. An mich.
Hast du hinten Kassetten?
Ja.
Also so Filmkassetten.
Ja.
Und in so einer Filmkassette sind zwei Bilder drin, kannst du also umdrehen. Mhm. Und auf der anderen Seite, dazwischen ist ein Balken und da vorne ist dann ein Objektiv. Mhm. Und da hat er also ein möglichst kleines Objektiv genommen, das nicht so schwer wird. Dann hat er hinten den Abstand so eingestellt, dass das passt. Dann hat er einen Rahmen gebaut aus Holzstäbchen. Und jetzt musste er einen Balken bauen. Und da hatte er noch 40 Gramm übrig, um diesen Balken zu bauen. Und was hat er genommen? Kennst du Black Wrap?
Ja.
Das ist diese, für die es nicht kennen, das ist eine dicke Alufolie, die schwarz, matt schwarz ist. Und die wird so im Profi-Beleuchterumfeld und Filmproduktionsumfeld verwendet, um irgendwie Licht steuern zu können und so weiter. Und daraus kann man aber auch einen sehr leichten Balken für eine Großformatkamera basteln.
Verstehe.
Absoluter Hammer. Alles völlig trivial natürlich.
Natürlich.
Ja, und jetzt haben wir ein Großformat-Luftbild von dem Kloster. Das Projekt für nächstes Jahr ist allerdings auch schon angeschubst.
Ein Überformat-Luftbild?
Nein. Größer muss nicht.
Okay.
Was wir auch diesmal dabei hatten, war eine Kamera, die auf 35 mm Film, also Movies,
ja,
Bewegtbild aufzeichnet. Und zwar, indem sie ein relativ schmales Bildformat auf diesen Film macht, das sogenannte Super 35 Format, und das Ganze in einem Gehäuse, wo du rechts eine Kurbel hast, wie so eine alte Kamera. Das ist die sogenannte Lomo Kino. Das ist so ein Plastikding, was es ist weder präzise, noch hat es eine gute Linse, noch also es ist echt so ein Ding, was benutzt du, das benutzt du einmal und dann hast du aber auch schon irgendwie Spaß gehabt und gut. Dafür ist es eigentlich zu teuer. Und
man fühlt sich wie früher, ne? Die kurbelnden Filmer in den 20er Jahren auf den Olympischen Spielen.
Genau. Ja. Und wir haben diese Lomo Kino, hat auch Jochen mitgebracht und dann haben wir da zwei Filme durchgeleitet, die dann. Warte mal, da kriegst du auch noch einen Link dazu, zu einem kleinen YouTube-Video. Und da haben wir dann diesen Film durchgekurbelt oder ich habe diesen Film belichtet und habe einfach so ein paar Leute winken lassen, also nichts Besonderes gemacht. Gehen auch nur irgendwie 140 Bilder auf einen so einen Film drauf damit. Das ist also wirklich nicht lange. Und dann ging es aber ums Digitalisieren und ich, besagter Bastler, ist ja alles trivial. Also
eben.
Hat er ein Maschinchen dabei, was er konstruiert hat, was diesen Film durchgescannt hat. Also wo du die Abstände zwischen den Bildern einstellst und dann so eine Vortriebsrolle hast, die dann immer eins weiterzieht und oben hast du eine Kamera, die dann von dem Gerätchen ausgelöst wird.
Unfassbar.
Und das er meinte, Version 1 hätte den kompletten Film innerhalb von, ich weiß nicht, einer halben Minute durchgescannt, aber die wäre zu schnell gewesen, die hätte den Film geschreddert. Und dann musste er eine langsamere Version davon bauen. Er ist völlig, ja. Und das gibt mir eine Art von Gas. Das ist ja kein, ich muss mir unbedingt was kaufen, Gas, sondern
ja,
ich muss mir, das ist kein Gear Acquisition Syndrome, sondern ein Gear Making Syndrome oder so.
Ja, wie nennt man das?
Also
denn?
Die Freude daran, aus irgendwas zu machen, das ist ein fast so oder mit Sicherheit genauso kreativer Prozess wie ein Foto zu machen. Du erzeugst, du machst ja was.
Ja.
Und am Ende hast du was, was du gemacht hast, was du in die Hand nehmen kannst.
Aber dann holst du dir halt so eine Lomokino, machst dann irgendwie deinen Spaß. Und jemand, für den es trivial ist, solche Dinge zu basteln, für den ist es wahrscheinlich auch recht naheliegend, überhaupt auf die Idee zu kommen, solche Dinge zu basteln. Aber so unser eins sitzt halt da und denkt sich, wie mache ich denn das jetzt? Das ist schon sehr
natürlich,
faszinierend.
Du musst natürlich irgendwo von nichts kommt nichts. Also du kannst jetzt nicht von 0 auf 100 irgendwie das plötzlich können. Du musst das lernen. Aber um das zu lernen, brauchst du halt das ein oder andere Projektchen und mit leicht steigender Schwierigkeit kommst du irgendwann an den Punkt, wo das dann leichter von der Hand geht.
Und ja, klar.
Wenn du das wie er irgendwie ein Stück weit zumindest beruflich tust, dann ist es relativ einfach. Aber für mich zum Beispiel war das ganz cool, weil ich habe irgendwann mal gelernt, wie man an so ein Arduino so ein Display dran bastelt.
Ja.
Und habe dann einfach gesagt, okay, dieser Verschluss ist ja schön und gut, aber ich will ja sehen, welche Belichtungszeit ich eingestellt habe, also muss ich das irgendwie da ausgeben.
Ja.
Und das über eine LED ein Morsezeichen auszugeben, ist nicht besonders hilfreich, weil ich dann, wenn ich das ein Vierteljahr nicht benutzt habe, nicht mehr weiß, was die Blinkzeichen bedeuten. Also muss was dran, wo drauf geschrieben steht, Belichtungszeit, Doppelpunkt, eine Viertelsekunde. Und ja, dann, also für mich ist das dann schon super geil, da einfach hinsitzen zu können, mit dem Lötkolben irgendwie ein paar Drähte dran zu machen.
Ich weiß noch nicht mal, wie man so ein Arduino programmiert. Knuppert man den dann an seinen richtigen, in Anführungszeichen, Rechner an, damit man ein Display hat und schickt dem dann Kommandos rüber oder wie?
Du programmierst, das ist so eine C-artige Sprache.
Ja.
Das ist eigentlich C, ja. Und if, then und so weiter.
Ja.
Print irgendwie. Und du hast dann eben so eine Entwicklungsumgebung. Das läuft sogar im Webbrowser, das Ding. Und du hängst den Arduino dann per USB dran und sagst so, und jetzt schick das mal rüber auf den Arduino. Und dann ist das auf dem Arduino. Und dann kannst du den abzopfeln von deinem Rechner. Und dann läuft das Programm dort. Das ist total, also eigentlich ist es so, ich bin
eigentlich
auch schon wieder an dem
trivial.
Punkt, wo ich sage, es ist trivial, aber natürlich hat das am Anfang wehgetan, das zu lernen. Und irgendwann bist du dann aber an dem Punkt und dann sagst du, ja, jetzt bin ich ein bisschen weiter. Das ist das Leben, ne?
Ja, klar. Und vor allen Dingen, also was ich mir jetzt gerade so überlege, ist ja ganz toll, so ein Arduino, und dann kannst du den programmieren und dann macht der Sachen und so. Aber solange du kein Problem hast, das es zu lösen gilt, ist es halt völliger Quatsch, sich darüber Gedanken zu machen, ne?
Aber jetzt habe ich eins und
jetzt
ich habe ein Ziel,
eins, ja.
Und das ist richtig cool, weil ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, wie ich da hinkomme.
Sind so alte Linsen, weil als ich diese Lego-Kamera gesehen habe, hatte ich gedacht, ach Mensch, das könnte man eigentlich auch mal mit den Kindern machen, und habe mal so geguckt, wo man so eine alte Linse herkriegt auf so einer Platte. Die sind nicht billig, kann das sein?
Das kommt jetzt drauf an. Also
ich hätte gedacht, die kriegt man vielleicht für einen 30er, aber das waren eher schon dreistellige Summen, die da verlangt wurden.
Das hier, das war tatsächlich unter dreistellig, das war zweistellig.
Okay.
Das kommt ganz drauf an. Also ich behaupte mal, wenn du auf so einer Fotobörse bist, also wir sind da dran vorbeigegangen, Moni hat das gesehen und sagte, boah, ist das hübsch. Haben uns angeschaut, der Typ hat, wir haben ein bisschen rumgespielt, vor allem um rauszukriegen, ob das tatsächlich das Großformat ausleuchtet.
Ja.
Das Bild, was hinten rauskommt, groß genug ist, kannst du machen, indem du das einfach auf ein Blatt Papier strahlen lässt und das ungefähr abschätzt.
Mhm.
Und bisschen mit dem Typ hin und her gehandelt, und ich weiß nicht, Moni wird mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, das waren 70, 60 Euro.
Okay, das geht.
Du kriegst
also um mal so ein Ding aus Lego mit Kindern zu basteln, ist es schon zu viel Geld, aber wenn du für so Leute wie dich, absolut, ist es doch in Ordnung. Ja.
Du kriegst sogar Objektive mit Verschluss für unter 100 Euro.
Ah, ja.
Das gibt's schon alles. Nun ja, aber lass uns mal kurz bei den großen Kameras bleiben.
Okay, mach mich fertig. Ich während du redest, surfe ich auf eBay rum und gucke, was es
nee,
gibt's denn noch für günstige
was. Schau dir mal den ersten Link an, den ich dir geschickt habe. Da geht's um die Formel 1.
The photographer who shoots F1 with a 1913 Graflex 4x5 View Camera. Den habe ich sogar schon mal gesehen, den Typen. Der fotografiert.
Das ging auch durch die Blogs so ein bisschen. Das war am Anfang, Mitte Mai war das. Ja, wenn du so diese Formel 1 Geschichten siehst und dann auch Fotos siehst von den Tribünen, wo die Fotografen sitzen, da siehst du natürlich nicht logischerweise eigentlich nur digitale Kameras.
Mit aberwitzigen Objektiven vorne drauf, ja.
Richtig. Und Joshua Paul, ein Fotograf, hat
Ah, da ist das Bild. Super. Ich kannte bisher nur die Fotos, die er gemacht hat, aber die Kamera habe ich noch.
hat sich den Spaß gemacht, mit einer ganz alten Graflex Großformatkamera.
Super.
Dort zu fotografieren. Herrlich. Und die hat so einen komischen Sucher, wo du oben reinguckst.
Ja, Lichtschacht.
Lichtschacht im Prinzip, aber einen, der quasi abgedunkelt ist. Und unten dann entsprechend den Kasten, wo das Großformat-Ding drin ist. Und wenn man dann ein bisschen weiter scrollt, was eigentlich das Coole ist, sind die Bilder, die da hinten rauskommen.
Total geil, ja.
Weil du siehst, also der hat natürlich nicht, wenn da der Rennwagen um die Ecke kommt, kann der mal nicht eben 50 Bilder im Schnellfeuer durchschießen, sondern der hat ein Bild.
Genau.
Und dann muss er was tun, damit die Kamera das nächste Bild tun kann. Und das geht nicht im Bruchteil einer Sekunde. Also muss der sehr genau planen, was er tut, wie er es tut. Und diese Bilder, die haben halt, da ist eine alte Linse drin natürlich. Du siehst aber auch die unglaublich geringe Schärfentiefe, die du sonst so nicht kriegst. Du siehst ganz starke Randunschärfen. Das liegt auch daran, dass die alte Linse halt einfach nicht gut korrigiert war.
Dann hat er wahrscheinlich auch nur eine Belichtungszeit.
Da würde ich mal glauben, dass er sogar mehr hat als nur die eine Belichtungszeit, aber er ist mit Sicherheit eingeschränkt.
Ja.
Und der macht eben aus diesen Einschränkungen, macht er was. Und das macht er, weil er mit diesen Einschränkungen einfach gelernt hat, umzugehen, weil er durch diese Einschränkungen einfach anders arbeiten muss als seine Kollegen. Und das ist letztendlich natürlich auch so eine Voraussetzung für Kreativität. Du musst dich einschränken, damit du überhaupt irgendwie anders denkst, anders angehst an ein Problem, weil du eben nicht alle Lösungen irgendwie an deinen Fingern hast, sondern du musst anders denken und anders arbeiten. Und das siehst du bei den Bildern sehr, sehr genau, was er da getan hat. Also macht Spaß.
Was hat er denn getan? Also kann man das beschreiben, wie er, also den Unterschied zwischen der Art, wie du oder ein normaler Fotograf denkt und wie er gedacht hat, als er ein Foto komponiert hat?
Naja, also zum einen schießt er erstmal schwarz-weiß.
Ja.
Also er hat traditionellen Film, ich muss gerade mal schauen, steht das hier irgendwo? Also vom Korn her, das kommt so ein bisschen wie Kodak Trix daher. Wahrscheinlich wird sowas in die Richtung sein. Das heißt, schwarz-weiß bedeutet, er hat erstmal das Thema Farbe nicht. Das heißt, alles, was farbig ist, kann ja potenziell auch ablenken.
Ja.
Das ist schon mal ausgeschaltet. Und gerade bei der Formel 1 hast du überall diese rot-weißen Baken und Randstreifen. Und es ist sehr, sehr bunt dort. Und das hat er damit schon mal rausgenommen. Das heißt, die Bilder sind alle sehr klar, was das Subjekt angeht. Es sind immer relativ klar, worum es da eigentlich geht. Das kann er mit dem Großformat auch sehr gut tun, weil er sehr viel Kontrolle über die Schärfentiefe hat. Du hast ja, je größer das Format wird, also je größer der Sensor oder der Film wird, desto weniger Schärfentiefe hast du.
Mhm.
Und das siehst du bei vielen Bildern, wo normalerweise so ein scharfer Hintergrund im Weg wäre und stören würde, weil er ablenken würde, der fällt da einfach weg. Und was er dann an vielen Ecken auch noch gemacht hat, ich meine, klar, da sind jetzt auch einzelne Porträts dazwischen, da ist eh klar, worum es geht, aber. Und
die musste auch erstmal so hinkriegen. Also ich meine, der hat's ja dann auch, obwohl er durch den Lichtschachtsucher wird er die Schärfe dann doch ganz gut in den Griff gekriegt haben.
Er wird das einigermaßen kontrollieren können, ja. Aber was er dann eben bei manchen Situationen gemacht hat, ist mit Sicherheit, er hat sich an eine Stelle positioniert, wo er wusste, da wird was durchkommen. Und hat das Bild einfach schon mal vorkomponiert. Das machen ganz viele Streetfotografen.
Klar, du denkst dir, oh, das Haus da im Hintergrund sieht geil aus, ich setze mich jetzt hin und warte, bis da die Frau mit dem Kinderwagen vorbeikommt.
Genau, ja, bis was passiert. Bis irgendwas was passiert, genau.
Das ist das, was wir letzte Woche, letzte Sendung Tobi vorgeworfen haben, der immer in Zürich diese geilen Schwarz-Weiß-Fotos macht. Was ich ihm vorgeworfen habe.
Ja, aber du, also dieses ich nenne es immer das Campen. Du campst irgendwo in der Ecke und wartest einfach mal, bis dir, wie eine Spinne, bis dir was ins Netz geht.
Jo.
Und das hat er hier an ganz vielen Ecken gemacht. Also er sitzt an der Rennbahn und wartet bis genau an der Stelle, wo es hingehört, das Rennauto ist, zum Beispiel.
Aber das ist auch, das kann nicht jeder, ne? Der ist aber auch äußerst talentiert, der Kollege, oder? Also das ist jetzt nichts, was.
Der hat viel Erfahrung, davon kannst du ausgehen, klar.
Ist der Rennfotograf normalerweise?
Das kann ich dir nicht sagen.
Ah, es gibt auch ein Instagram, wo die Dinger drin sind.
Ja. Lollipop Magazine.
Genau.
Dafür schießt der und Lollipop scheint mir auf der Webseite viel mit Formel 1 zu machen. Das ist ein Magazin, was du auch kaufen kannst. Und die scheinen sich auf das Thema Formel 1 zu spezialisieren. Also möglicherweise ist das tatsächlich seine Spezialrichtung. Lollipop auf Facebook hat auch ganz viel Formel 1. Also ich denke mal, dass das wahrscheinlich sehr rennlastig ist, ja.
Tja. Und in dem Instagram, also das sollte man sich nochmal angucken, in dem Instagram-Feed sind auch nochmal reichlich Fotos von ihm, wie er mit der Kamera, also wie er fotografiert wird, wie er mit der Kamera fotografiert. Packe ich auch mal in die Shownotes.
Bist natürlich ein bunter Hund damit, das ist klar.
Ja. So. Was mir einfällt, Moni hatte sich doch eine Agfa Parat gekauft.
Die hatte sie, ja.
Ist der Film schon durch? Also hat sie schon einen Film durchgezogen? Weißt du nicht? Oh, schade.
Ich weiß es nicht. Wieso?
Weil ich gerne mal wüsste, wie es geworden ist. Weil ich habe jetzt den ersten Film mit meiner Parat 1 durchgezogen, entwickelt und der ist kaputt. Und ich weiß nicht, wo er kaputt gegangen ist.
Okay, Troubleshooting. Film kaputt,
was also heißt kaputt das im genau? Sinne von, ist nichts drauf.
Ist der Film komplett blank oder sind
der ist komplett blank.
Die Zahlen am Rand sind auch nicht drauf.
Oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr.
Also du hast ja beim Film einbelichtet am Rand, also beim 35mm Film, hast du am Rand einbelichtet Zahlen.
Den Namen und die Zahlen.
Im Werk einbelichtet, Name des Films und die Zahlen für die Bilder.
Ja.
Und wenn die gut sind, dann hast du fotografiert, aber keine Bilder sind drauf gelandet. Weil dann ist, wenn die gut sind, ist klar, die Belichtung, die Entwicklung ist gut gelaufen.
Mist, da hätte ich mal drauf achten sollen.
Wenn die weg sind,
ja.
Dann hast du nicht entwickelt. Beim Entwickeln, also das ist ein Zwei-Schritte-Prozess.
Wenn die weg sind, habe ich nicht entwickelt, genau.
Also du kannst entwickeln, erst wird entwickelt, da wird das Silber, was Licht gesehen hat, schwarz gemacht.
Ja.
Und dann wird fixiert, dann wird das Silber, was kein Licht gesehen hat, rausgewaschen.
Ja.
So entsteht das Schwarz-Weiß-Bild. Und wenn du nicht entwickelt hast, dann hast du quasi das Silber, was Licht gesehen hat, also die Zahlen am Rand, nicht schwarz gemacht.
Mist, ich wüsste jetzt gerne, ob ich die Zahlen am Rand gesehen habe. Da habe ich wirklich nicht drauf geachtet.
Das ist ein ganz wichtiger Indikator.
Aber wie kann ich, wie kann ich nicht entwickelt haben?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Punkt 1, du hast mit zu kaltem Wasser entwickelt. Ist jetzt im Sommer unwahrscheinlich, aber das sollte ja um die 20 Grad sein im Normalfall. Ja. Und wenn das Wasser deutlich kälter war, so 15, 14, 13 Grad, das kann im Winter schon mal so aus dem Hahn kommen, dann kommt der chemische Prozess einfach nicht zugange. Dann
das war es nicht. Also das Wasser war eher sogar wärmer, dann meine ich mich erinnern
nicht,
zu können.
Weil
ich irgendwann gesagt habe, ach Gott, 22 Grad, so schlimm wird es nicht sein. Auch eine gute Frage. Ist es schlimm, 22 Grad? Nee, ne?
Nö.
Hattet ihr auch gerade in absolut analog, glaube ich.
10% plus minus ist kein
alles
Problem.
Alles klar.
Dann hast du die Möglichkeit, dass du dich vertan hast.
Dass ich Fixierer angesetzt habe.
Dass du Fixierer statt Entwickler reingekippt hast beim ersten Durchgang.
Nee, habe ich nicht. Das war original.
Gut. Dann ist die Möglichkeit, dass dein angemischter Entwickler kontaminiert war mit Fixierer. Du kannst wenn du die Flasche zum Beispiel vorher für Fixierer verwendet hast und hast sie nicht wirklich gründlich ausgespült, dann kann das sein, dass da noch ein bisschen Fixierer drin war. Und wenn der Entwickler, reicht nur ein paar Tropfen Fixierer und dann tut der nichts mehr. Das wäre noch so eine Möglichkeit.
Kann der Entwickler alt sein? Kann der zu viel Licht abgekriegt haben? Also der ist in so einer hellen Plastikflasche. Also der ist Licht ausgesetzt, wenn er rumsteht.
Ja, also kann Chemie altert, das ist auf jeden Fall.
Aber wann habe ich den gekauft? Ne?
Moment, Rodinal altert nicht.
Okay.
Zumindest nicht. Also Rodinal ist extrem langzeitbeständig. Der wird mit der Zeit dunkler.
Genau, das habe ich schon festgestellt, dass das Zeug irgendwie brauner wird, ja.
Wir sagen, also Moni sagt immer so schön, das sieht dann aus wie nierenkranker Urin. Am Anfang ist er eher so weiß und der wird immer dunkler.
Das ist eklig.
Ne?
Ja.
Super, oder?
Ich hätte jetzt eher so sagen, Beta-Isodonna-Orange, aber...
Egal, auf jeden Fall wird er immer brauner und ich hab einen Rodinal, der, ich glaube, 10 Jahre alt war.
Okay.
Der war schwarz, der hat immer noch funktioniert. Also das war es nicht.
Wie sieht mein kaputter Film aus, wenn die Kamera irgendwo Licht gezogen hat?
Also wenn er ordentlich entwickelt ist, dann siehst du die Randbelichtungen und dann sind alle Bilder schwarz.
Ah.
Licht macht ja den Film schwarz.
Ich habe nicht entwickelt.
Wenn du Randbelichtungen hattest, also wenn die Zahlen am Rand okay waren und alle Bilder sind durchsichtig.
Ja, also es war alles durchsichtig. Ich weiß nur nicht, ob die Zahlen drauf waren.
Also wenn die Zahlen drauf waren, alles durchsichtig war, dann hat die Kamera drastisch unterbelichtet. Also zu wenig Licht gegeben. Aha. Dann wären die Bilder auf dem Negativ heller.
Aber dann wäre ja mindestens eins was geworden, weil, weißt du, aus ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dann...
Na gut, vor allem am Rand, ne, da wo der Film eingelegt wird, da ist er ja dem Licht ausgesetzt. Da müsste er ja dann dunkel geworden sein. Und das war er nicht.
Das war er nicht.
Der war komplett bis zur Rand, bis zum Anfang...
Der war blank,
Blank.
Durchsichtig.
Dann ist die Entwicklung schief gegangen. Nicht gründlich genug die Dose ausgespült, möglicherweise. Ich höre lautes Nachdenken.
Ja, ich überlege gerade, was ich da verkackt haben könnte, weil ich spüle den Scheiß doch immer wie blöde aus und Naja, jedenfalls, das war der Film, den ich mit meiner Aquaparat gemacht habe. Schwarz-Weißer. Ja, habe ich extra gemacht, damit ich ihn selber entwickeln kann und nicht irgendwie weggeben muss, weil ich hatte ja auch noch diese Olympus Pen EE. Was ja auch so eine Half-Frame ist, aber da ist die Blende hängen geblieben bei 22. Was irgendwie scheiße ist. So, weil du kannst die Belichtungszeit nicht verändern. Also du kannst nur, ich glaube, du kannst eine, wenn du die Kamera auf Blitz stellst, dann macht sie, ich glaube, eine 60stel Sekunde, aber du hast halt immer die 22er Blende und das ist halt kack. Kannst halt über strahlend blauem Himmel rausgehen und
das
den Salat, ne? Und ich weiß nicht, wie ich da die Blende wieder gangbar mache. Keine Ahnung. Ich hatte mir dann noch eine zweite von diesen Olympus, also diesen Pen EE gekauft, für irgendwie 8 Euro oder so, die schon als kaputt angepriesen wurde. Und habe versucht, die auseinanderzunehmen, so wie ich Anleitungen im Netz gefunden habe. Und selbst das hat nicht funktioniert. Also, naja. Naja.
Das ist übrigens heute keine Analogsendung, wollte ich dazu sagen.
Achso, naja, jedenfalls habe ich dann den Film kaputt, dachte ich, ja, so eine Scheiße, hab dann da ein Ilford XP2 reingeladen, glaube ich. Ja. Das ist ein XP2 oder sogar einen einfachen Farbfilm, kann auch sein. Und hab damit einfach mal blöd blind weggeknipst, hab den dann zu DM gebracht zum Entwickeln. Und dachte mir neulich, Mensch, liegt dir auf dem Weg, gehst mal schnell den Film abholen. Ist der DM weg.
Was? Wie lange lag denn der da?
Nee, das war irgendwie 10 Tage oder sowas war der da. Und also der ist auch nicht ganz weg, sondern wird umgebaut. Aber der war halt erstmal weg. Also weißt du, so irgendwie nichts mehr im Schaufenster, kein alles weg. So, was zum? Ist mir auch noch nie passiert sowas. Na, und jetzt cool. Dann hing irgendwo im Schild, im Fenster hier hing dann so ein Schildchen so, wir bauen um, Ende August geht's weiter oder so.
Und bis dahin liegt dein Film da rum.
Bis dahin wird mein Film wahrscheinlich in dieser Filiale rumliegen, ja.
Ist ja nicht wahr.
Dann habe ich bei diesem Fotoparadies auf der Webseite geguckt, weil angeblich kann man da ja nachgucken, wie der Status deines Films ist. Die kannten die Bearbeitungsnummer noch nicht mal. Also keine Ahnung, was da, wahrscheinlich ist er weg.
Nicht eingemauert.
Ja, nein, es ist keine Analogsendung, aber ich hatte, das war jetzt genau das Ding, was mich jetzt noch brennend interessiert hat. Aber das ist gut zu wissen. Also wenn die Zahlen am Rand sind, dann hat man nicht belichtet. Wenn keine Zahlen am Rand sind, hat man nicht belichtet. Entwickelt, so.
Genau.
Ja. Ja.
Und zum Thema Licht habe ich noch eins mitgebracht. Das ist das dritte. Das ist Traveling with Film. Das machen wir nächstes Mal.
Was?
Damit sie nicht zu analoglastig wird, sondern dieses National Geographic Ding.
Hey, Traveling with Film, ne? Da werde ich euch beide noch dermaßen ohrfeigen müssen. Naja, ja, okay. Aber das machen wir beim nächsten
Haben
Mal.
Haben wir was kaputt gemacht?
Ja. Ich traue mich nicht mehr, mit Analogfilm ins Flugzeug zu steigen.
Okay, dann müssen wir es dann doch kurz drüber reden. Was ist passiert, Holger?
Ich glaube, es war absolut analog. Da habt ihr so, ja, und hier Bleisack, alles ganz schlimm, wenn man dann fliegt und dann verblitzt das den Film und dann ist das alles. Also ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß so, ich habe die Sendung gehabt, habe hinterher gedacht, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und jetzt habe ich außerdem Angst, dass der Sensor in meiner Kamera kaputt geht, wenn ich im Flugzeug die Kamera mitnehme. Weil du gesagt hast, ja, da sind dann ein paar Pixel kaputt gegangen, aber das ist ja nicht so schlimm.
Ist ja auch nicht schlimm.
Jedenfalls habt ihr nachhaltig Paranoia in mir ausgelöst.
Oh, das tut mir jetzt aber leid.
Aber tatsächlich, wo ich dachte, nee, dann nehme ich lieber die analoge nicht mit.
Okay, dann lass uns doch kurz das nächste, dann lass uns das Traveling with Film Thema hier nochmal kurz aufgreifen.
Na gut.
Weil es tatsächlich sinnvoll ist. Ich muss ja die Paranoia wieder nehmen. Da hat das nämlich mal jemand ein bisschen wissenschaftlicher untersucht.
Ja.
Und zwar heißt der Mensch Roy Beister und ist ein holländischer Ingenieur und Wissenschaftler. Und der hat das Thema mal etwas gründlicher unter die Lupe genommen. Traveling with Film, the Field Test. Das heißt, der ist erstmal hergegangen und hat versucht, darüber zuverlässige Informationen zu finden. Also ja. Nicht nur qualitative, sondern quantitative Informationen.
Ja, schadet ja auch nicht.
Schadet nicht wirklich.
Wissenschaft machen, ja.
Genau, und ist dann hat dann unter anderem eine Studie von der I3A, das ist die International Imaging Industry Association, gefunden. Mhm. Die gibt es nicht mehr, aber die haben so ein paar Standards verabschiedet und eben auch mit, da waren dann so alle wichtigen Filmhersteller waren da beteiligt dran. Das gibt's leider seit 2013 nicht mehr. Auch deren Website gibt's nicht mehr, wo ein paar so Studien lagen. Aber dank der Wayback Machine hat er noch ein paar Reports zu dem Thema gefunden. Und da wurde nämlich ganz explizit getestet mit dem Röntgenscanner InVision Technologies CTX 5000 SP. Mhm. Das ist halt so ein Standardteil, was wohl an vielen Flughäfen steht. Und da haben die damals getestet mit verschiedenen Anzahlen von Durchläufen durch diese Maschine. Also wie oft kannst du einen Film da durchlassen, bis er Spuren zeigt? Also einmal, fünfmal, zehnmal, 25-mal, 100-mal. Und haben das also mit der FAA, mit dieser Federal Aviation Association oder wie sie heißen, zusammen gemacht. Und es war interessant, was da rauskam. Weil ja, das Ding macht deinen Film möglicherweise ein wenig ja, milchig, ne? Es nimmt ein bisschen Kontrast raus, also es belichtet ihn ein bisschen. Aber es ist nicht so schlimm, wie man glaubt, wenn der Film nicht über 400 ISO geht.
Okay, also sollte ich, wenn ich im Flugzeug fliege, irgendwas zwischen, also unterhalb 400 ISO mitnehmen. Und dann ist also alles schön.
So ungefähr. Die Aussage war, bei Farbfilmen merkt man es quasi überhaupt nicht.
Ah.
Also fünfmal scannen scheint wohl kein großes Problem zu sein. Schwarz-Weiß-Film ist ein bisschen empfindlicher, aber selbst wenn du auf dem Film eine leichte Bleichung siehst, wird das, wenn das im nächsten Schritt dann gescannt oder vergrößert wird, komplett ausgeglichen. Das heißt, im resultierenden Bild siehst du es quasi nicht.
Okay.
Und das ist ja so, du hast ein Negativ und du musst das ja weiterverarbeiten. Und das heißt, dieser nächste Schritt, der hat ja auch nochmal eine Korrekturmöglichkeit. Und sagt also im Prinzip bei allem, wenn ich es richtig interpretiere, bei allem, was unter fünfmal Röntgenscannen ist, in dem Handscanner, also in dem Handgepäckscanner, brauchst du keine Angst haben.
Okay, und ich meine, was empfindlicheres als 400 nehme ich eh nie mit.
Ja. Also insofern sei da mal nicht ganz paranoid. Das ist nicht ganz so schlimm. Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, du machst eine große Reise, du reist durch drei Länder und hast dann irgendwie deinen ISO 400, den du nachher auf ISO 1600 pushen möchtest, Film dabei, den du dann, wenn du dann zwischen den drei Ländern jeweils zweimal umsteigen musst und das wird nochmal gescannt irgendwie, dann kommst du halt relativ schnell auf 5 bis 10 Mal Röntgenscannen und das wirst du dann schon sehen. Das heißt, an der Stelle nimmst du die Bleitüte mit oder bittest freundlich um einen Handcheck.
Ja.
Ja, und der hat also da tatsächlich einen Fieldtest gemacht, also der Report von damals, den er noch gefunden hat, der war nicht super schlüssig, aber er hat dann Kollegen, die rumreisen, einfach Film mitgegeben. Sagen, hier kannst du mal durchs Handgepäck mitnehmen und aufschreiben, wie oft das Ding gescannt wurde. Und hat dann quasi so einen halbwissenschaftlichen Fieldtest gemacht und man darf sich nicht so ganz so verrückt machen, wie du es getan hast.
Gut, dann kommen wir zum Rest der Sendung.
Puh, Gott sei Dank, gerade noch mal gerettet. Nee, ein hübsches Ding, was ich noch gefunden habe, National Geographic, zum Thema Licht.
Ja.
Zum Thema, was was muss man denn tun, um Fotos toll zu belichten?
Ja, also, das wüsste ich auch gerne. Ja.
Um ein nicht belichten im Sinne von, dass man es hell genug kriegt oder dunkel genug, sondern im Sinne von, wie sieht's schön aus? Und Licht ist ja nun mal auch dafür da, dass das, was da auf dem Bild ist, gut rauskommt.
Ja.
Und da war der Fotograf Alessandro Bardelletti, der so ein Foto von einem alten Astronauten gemacht hat, der da in so einer, ich glaube, Sojus-Kapsel sitzt, also in einer irgendwo einem Museum oder so.
Ach so, okay.
In einem Raumanzug, und hatte ja nur eine sehr begrenzte Zeit, da zu fotografieren, und dann war da alles schon abgebaut, und dann ganz am Schluss hieß es, ja, sie müssen da jetzt raus, keine Zeit mehr, und dann hat er noch ganz schnell ein Foto gemacht. Und zwar, indem er einfach das iPhone genommen hat, was er in der Tasche hat, die Taschenlampe, also das Licht angemacht hat, das Ding irgendwo hinten in die Ecke reingequetscht hat und dann mit diesem einen punktförmigen Licht diesen Astronauten von hinten belichtet hat. Und das wurde dann mal eben schnell zum Cover der National Geographic.
Ah, der hat das Foto nicht mit dem iPhone geschossen, sondern das Licht, das da passiert, ist seine Taschenlampe sozusagen. iPhone. Okay, jetzt verstehe ich's.
Das heißt, im Prinzip, nur so als Reminder, ne, du brauchst nicht immer den teuersten Blitz und die dickste Belichtungsanlage, sondern du kannst mit sehr einfachen Mitteln sehr geiles Licht machen.
Ja.
Was man hier sehr, sehr deutlich sieht.
Tja. Ja.
Ist hübsch, oder?
Super sieht das aus. Ich guck nur, ich hätte jetzt gerade gerne eine vergrößerte Version davon mal gesehen, aber gibt's nicht.
Also wenn du reinzoomst irgendwie.
Ja.
Siehst du halt da hinten, ja, das ist ein iPhone, das klemmt da irgendwo zwischen dem Instrumentenpanel und
der Außenwand. Ja, oben links, ja.
Das hat er da irgendwie reingeschoben, fertig.
Ach, schön.
Cool, oder?
So, ja.
It doesn't take much.
So, dann machen wir es mal jetzt. Wo waren wir denn? Wir wollten heute weiter Fragen beantworten. Eigentlich wollten wir weiter Fragen beantworten.
Wir haben Fragen. Wir haben Fragen bis zum St. Nimmerleinstag. Deshalb müssen wir heute nochmal eine Frage-Antwort.
Ja, ach, was heißt müssen? Machen. Ich finde das ja ganz schön. Also ich finde es auch cool. Ich sage ja immer, was weiß ich denn schon, was die Leute interessiert? Ne? Und wenn sie es fragen, dann wissen wir es ja.
Genau.
So.
So, geh mal da in die Liste und scroll mal runter, wo es nicht mehr grau ist.
Da sind wir. Chris fragt, hast du die da reingeschrieben?
Nein.
Nicht, gut. Chris fragt, ist man als Anstalter eines Fotowalks, als Veranstalter in meinem Gehirn? Ich habe letzte Woche so brutal viel gearbeitet, mein Gehirn macht nicht mehr mit.
Du musst in die Anstalt, das war ein unterbewusster Hilfeschrei.
Ist man als Veranstalter eines Fotowalks verantwortlich für eventuelle Unfälle oder Beschädigungen?
Also das würde ich jetzt einfach mal, wenn das so ein privater Fotowalk ist, glaube ich nicht. Also wir sind keine Rechtsberater, aber ich denke, wenn es ein kommerzieller Fotowalk ist, den du offiziell veranstaltest mit
Eintritt und so.
Mit Eintritt und kommerziellem Interesse und so weiter, dann wahrscheinlich möglicherweise. Es sei denn, du lässt die Leute was unterschreiben.
Ja, denke ich auch.
Nicht verantwortlich sind. So würde ich das handhaben.
Ja.
Ja.
Michael, muss ich meine Kamera zum Service bringen und wenn ja, wie oft? Mit allen oder nur einem bestimmten Objektiv? Wird dort die Kamera nur gereinigt oder verbessert das zum Beispiel auch den Fokus? Inspektion, wie beim Auto.
It depends. Ne? Also beim Auto, dein Auto musst du regelmäßig, musst du eigentlich nicht, aber du kriegst halt irgendwie manchmal nur so bestimmte Garantieleistungen, wenn du dein Auto regelmäßig zum Service bringst.
Ja.
Bei der Kamera ist das nicht so. Zumindest kenne ich keine Kamera, bei der das so wäre. Du musst die nicht zum Service bringen, beziehungsweise du kannst die zum Service bringen, wenn was nicht stimmt, wenn was kaputt ist.
Ja.
Also ich hatte mal den Fall, dass ich ein Objektiv gekauft habe, was dann an der, also Original Canon Objektiv, Canon 20D damals, und dann war das tatsächlich vom Fokus komplett daneben. Hat nicht gepasst, hat einfach nicht richtig scharf gestellt an die richtige Stelle.
Aha.
Und dann habe ich da angerufen und gesagt, Leute, so und so sieht's aus. Und dann haben sie, ja, schicken Sie mal alles her. Wie alles? Naja, alle, die Kamera und alle ihre Objektive, die an der Kamera verwendet werden. Aha, okay. Und dann machen wir einen Kostenvoranschlag und dann sehen wir ja. Dann habe ich das da hingeschickt und dann kam kurz drauf die Aussage, nö, ist Garantie, machen wir.
Oh,
wie machen wir? Ja, machen wir alles. Okay. Kam dann irgendwie eine Woche später tatsächlich wieder. Ich habe echt Glück gehabt, das ging schnell. Kam gute Woche später wieder.
Aha.
Und da stand im Begleitzettel dann drin, Kamera justiert, alle Objektive einmal durchgetestet und justiert, wo nötig.
Mhm.
Und das war das einzige Mal, dass ich für sowas tatsächlich einen Service gebraucht habe, weil tatsächlich was kaputt war. Ansonsten gibt es noch den, auf Englisch ist es der CLA, CLA, der steht für, was steht denn das C? Also L steht für, ne, CLA, Clean, Loop and Adjust.
Ah,
also
ja.
Reinigen, schmieren und justieren. Mhm. Das ist so ein klassisches, wir machen einfach mal alles. Also wir gucken mal, ob alles gut läuft und so. Wir reinigen den Sensor und so weiter. Wobei Sensor reinigen kann heute eigentlich jeder Kamerahändler. Also da muss man nicht mehr zum Service. Und ja, wenn es nötig ist, dann ja, aber Michael, wenn du, weil du hier auch fragst, ob das zum Beispiel den Fokus verbessert, wenn du ein echtes Fokusproblem hast, wirst du das merken. Wenn du glaubst, du hast ein Fokusproblem,
kauf dir eine Brille.
Es bringt relativ wenig, dann jetzt anzufangen mit irgendwelchen Testcharts und so weiter rumzudingsen. Ich habe in der Zeit, die ich fotografiere, nur ein einziges Mal tatsächlich dieses Fokusproblem gehabt. Das ist nicht häufig.
Ich habe sowas noch nie gehabt oder es nicht gemerkt. Das ist ja auch durchaus möglich.
Das ist auch ein bisschen ein Problem, weil man heute natürlich gerne mal seine Bilder mit hier Klick auf die Lupe 100% reinzoomen,
ja, ja.
Anguckt, was ja dem Resultat überhaupt nicht entspricht, weil du dein Bild so nie anschaust, sondern ja. Es am Bildschirm dann eh immer deutlich runter verkleinerst oder selbst wenn du es druckst, selten das Ding mal postergroß an die Wand hängst.
Frage von Robert. Warum, das ist übrigens auch eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe, warum gibt es keine kompakten Kameras mit Vollformatsensor? Für 36x24 Film gab es doch auch kleine Knipsen. Olympus Mute ja. Zum Beispiel oder Rollei 35.
Genau.
Und immer wieder liest man auch, dass Vollformatkameras größer ausfallen müssen als solche mit kleinerem Sensor. Warum eigentlich?
Also es gibt Vollformatkameras die relativ kompakt sind. Also die RX1 oder die A7 oder die A9. Das sind ja so schon auch von Leica gibt es ja auch welche, die relativ kompakt sind und einen Vollformatsensor haben. Ich kann es nicht genau sagen, weil du kriegst natürlich auch kleine Objektive für die Kamera,
so Pancake-Objektive. Kenne ich gar nicht, RX1. Sind das Sony?
Sony RX1.
Die haben Vollformatsensor?
Um meines Wissens ja. Vollformat-Sensor,
ja, Vollformat, tatsächlich, krass.
Ja.
Wow, 2.800 Euro.
Ja, hallo. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Qualität der Linsen zu tun. Also du hast ja, du musst ja für Linsen, die quasi die gleiche Abdeckung haben, also die gleiche Ausleuchtung haben, den gleichen Bildkreis machen, aber deutlich kleiner sind, musst du einfach sehr, sehr viel präziser arbeiten.
Aha.
Das stellt sehr hohe Anforderungen an die Herstellung und macht es damit auch teurer. Größere Linsen lassen sich einfacher schleifen.
Mhm.
Und ich bin mir fast sicher, dass es damit zu tun hat. Weil früher bei den Kompaktkameras, die aber trotzdem vollformatig waren, da hattest du dann ja schon einfach auch keine Riesenvergrößerungen im Normalfall.
Ja.
Also da kamen halt irgendwie 9x13 Bilder raus und das ja. War's. Und da ist es relativ wurscht, wie gut die Linse ist, weil da siehst du dann Unschärfen und Objektivprobleme eh nicht wirklich. Oder sie fallen dir nicht auf.
Aha. Stimmt, so habe ich das noch nicht betrachtet. Stimmt,
Und wenn du dir solche Leica
wenn ich mir jetzt genau, wenn ich mir jetzt mit so einer sind, mit genau, wenn ja.
Die sind relativ klein.
Ja.
Aber auch arschteuer.
Kosten Schweinegeld, ja. Frage von Andreas. Ich werde im Sommer dieses Jahres, ist es dieses Jahr? Nee, war letztes Jahr.
Nee, ist dieses Jahr.
Ah doch, ist dieses Jahr. Hoffentlich ist er noch nicht dieses weg. Jahr. Ich werde im Sommer dieses Jahres eine dreiwöchige Tour durch den mittleren Westen der USA unternehmen und frage mich, ob eine gleichwertige Zweitkamera auf Reisen sinnvoll ist. Kaufen oder leihen. Beispiel, ich möchte unnötig lange Objektivwechsel vermeiden. Oder halt als Backup-Kamera.
Also wenn du
analog ist natürlich geil, wenn du zwei Gehäuse dabei hast, ne? Also schwarz-weiß, eins Farbe.
Ich schleppe auf speziellen Fotoreisen, wo es tatsächlich nur um die Fotografie geht, schleppe ich zwei Kameras mit mir rum. Da ist aber dann die zweite Kamera hat einen Crop-Sensor und die eine hat einen Vollformatsensor, weil mit dem Vollformat ist als Weitwinkel besser und mit dem Crop ist Tele besser.
Aha.
Und so sind die dann auch verteilt. Also auf der einen ist ein Weitwinkel, auf der anderen Tele drauf. Wenn du allerdings jetzt einfach nur das deshalb machen möchtest, weil du Angst hast, dass was kaputt geht oder so, also Backup-Kamera, Das halte ich für dann, das halte ich dann für sinnvoll, diese Ausgabe zu tätigen, wenn man diese zweite Kamera auch sonst einsetzt, weil wenn die sonst nur im Schrank rumliegt, ist das totes Geld. Und wenn man irgendwo in die im tiefen Äthiopien ist, wo man nicht eine neue Kamera sich organisieren kann.
Ja.
In dem Moment, wo du aber im mittleren Westen der USA unterwegs bist, bist du wahrscheinlich nie weiter als eine Stunde von einem Kameraladen entfernt.
Oder nie weiter als 24 Stunden vom nächsten Amazon-Lieferanten.
Ja. Genau, und je nachdem, in welcher Stadt du dich befindest, hast du sogar irgendwie Lieferung morgens bestellen, abends liefern.
Ja.
Das heißt, du hast, ich glaube, kein Problem, dir da irgendwie zu helfen. Das ist überhaupt das Thema bei Reisen. Ich bin mittlerweile so locker, was das Verreisen angeht, weil dann vergesse ich halt mal was. Dann werde ich es mir auch vor Ort irgendwie organisieren können.
Ja, das habe ich im Kleinen, jetzt nicht bei Fotoausrüstung oder so, aber ist halt auch, ich packe halt, ich fahre los und denk mir, ah, scheiße, hast du eigentlich, keine Ahnung, hast du eigentlich Schlüpper eingepackt oder so? Und denk mir dann, ach komm, scheißegal, du hast eine Kreditkarte in der Tasche. Und, im Zweifelsfall und, geht das. So, ja. Du, und ich meist, Reisende, bisher waren die Schlipper immer dabei. Also.
Und ich kenne Reisende, die gehen mit zwei Paar Unterhosen und gehen die auf 14-tägige Reisen, weil dann wäscht die halt abends im Hotelbad. In dem Waschbecken.
Oder so, genau.
Und hast dann Schlüpper, die schnell trocknen und dann hast du im Wechsel zwei Paar. Ja. Socken genauso, das geht.
Ja, stimmt. Man muss halt nur diszipliniert sein.
Ja, aber wenn du nur zwei Paar dabei hast, bist du diszipliniert.
Ja, stimmt. Bist du diszipliniert oder du riechst komisch, ja. Und dann muss man gucken, wie da deine Toleranz ist.
Also, und zwar nicht irgendwelche Backpacker, sondern ich kenne Geschäftsreisende, die das so machen. Die 14 Tage mit Handgepäck reisen.
Krass.
Ja.
Das ist nicht schlecht. Das schnell geht. Trocknende Schlipper. Meinst du, das findet man unter dem Stichwort?
Nö, nee, aber so Outdoor-Bedarf gibt es von Odlo zum Beispiel, ODLO heißen die.
Aha.
Gibt es Unterhosen, die trocknen in einer Stunde oder zwei.
Hui.
Kannst du zur Not nackig im Hotelzimmer warten, bis die trocken sind, wenn die frisch gewaschen sind.
Das ist nicht, das ist Unterhose. Ja, das, so ein Ding ist ja nicht schlecht für meine andere Paranoia. Und zwar die, ich komme nicht an meinen Koffer ran, Paranoia. Ich bin vor, ist über 15 Jahre her, bin ich mal in Bangkok verloren gegangen.
Ja.
Also hatte Gepäck eingecheckt, war auf dem Rückweg nach Europa, hatte Gepäck eingecheckt und stand wirklich als Dritter in der Check-in-Schlange. Also, weißt du, also so, mein großer Koffer war schon weg, den hatte ich schon, also das war so ein Umsteigeflug, also ich habe das Gepäck durchgecheckt, stand als Dritter in der Check-in-Schlange für die Langstrecke nach Frankfurt und dachte schon so, geil, Dritter in der Schlange, Notausgang, damals konntest du ja noch nicht so schön klicken alles und so und kurz bevor es losging, geht einer rum, verteilt Zettel, so, ja, Flug ist abgesagt, sie fliegen in 24 Stunden, wir bringen sie im Hotel unter. Ich so, was? Und also, hatte halt nur die Klamotten am Leib an und sonst nichts. Und seit mir das passiert ist, habe ich halt immer, wenn ich auch so eine größere Reise mache, im Handgepäck noch einen Schlipper.
Du, was bei mir im Handgepäck mitreißt, ist ja ein Schlipper, ein T-Shirt, was auch aus so einem Plastikmaterial schnell trocknend ist, dass man sich schnell mal waschen kann, und ein paar Socken und so ein kleines Zahnputzset. Also das ist tatsächlich.
Das kriegst du immer im Hotel.
Ja, oder also das ist halt dabei, das habe ich mal irgendwo im Hotel mitgehen lassen, aber kannst auch kaufen. Das sind dann so eine Zahnbürste und Zahnpasta, die für viermal reicht oder so.
Ja, genau.
Eingeschweißt und das passt immer noch irgendwo mit ins Gepäck, ins Handgepäck. Ja, das gehört dazu.
Ja, so, wieder eine Paranoia abgearbeitet. Wenn wir so weitermachen, wird die Welt noch besser. Jetzt kommt David mit einer Frage, die ich nicht verstehe. Ich stelle sie trotzdem. Was taugt der RAW-Converter von Affinity Pro, auch im Vergleich zu Lightroom?
Also Affinity Pro ist, Affinity Photo meinst du?
Weiß ich nicht, oh, Foto steht da, ja. Ich stelle einfach mal das ein bisschen größer hier, damit ich das besser lesen kann.
Mach mal, Affinity ist eine Software von einer Firma namens Serif. Affinity Photo ist ein Photoshop-Konkurrent und die haben ein RAW-Entwicklungsmodul da drin. Und das ist im Augenblick, ich würde sagen, noch nicht ganz so gut wie das von Adobe, also von Lightroom und Photoshop. Aber es wird eigentlich ständig besser. Also ich denke, das wird nicht mehr lange dauern, bis das auf dem gleichen Niveau ist. Ist aber im Prinzip, ich sag mal, für 80-90% der Sachen gut genug. Also ich kenne viele Leute, die da keinen Unterschied sehen würden.
Aha.
Und das wird deshalb wichtig, weil Affinity, also beziehungsweise Serif, aktuell auch an einem Lightroom-Konkurrenten arbeitet. der dann auch diesen RAW-Converter wahrscheinlich erben wird und wo alle eigentlich die mit Lightroom die Nase voll haben, weil Lightroom zu langsam ist, warten darauf, dass Serif endlich mit dem Konkurrenten kommt. Ja, also ich bin da nicht besorgt drum, aber im Moment ist er tatsächlich nicht 100% so gut, aber fast so gut. Gut genug.
Gunnar schreibt, ich bin noch blutiger Anfänger. Wie kann man sich zum Lernen motivieren? Wie lernt man am besten? Mir fällt es relativ schwer, habe auch eine Behinderung, Asperger-Autismus. Trotzdem fällt es mir schwer. Was denn lernen?
Das Lernen.
Was?
Ja, das Lernen fällt ihm schwer.
Ach so, nee, aber was will er denn? Ach, zum Lernen, ja, aber was will er denn lernen?
Ich gehe mal davon aus, fotografieren.
Ja, um was anderes geht's hier ja auch nicht, ne?
Würde ich behaupten, dass er fotografieren lernen möchte. Du brauchst ein Projekt, du brauchst ein Ziel. Das ist total wichtig. Also für mich persönlich und für viele andere, die ich kenne auch, nimm dir doch mal so ein kleines, also kürzlich mal so, also es gibt so die 365-Projekte, jeden Tag ein Bild, das irgendwo posten, am Schluss ein Fotobuch draus machen. Ist ein bisschen anspruchsvoll, weil da muss man jeden Tag sich motivieren, aber es schubst einen ja, man muss sich ja selber schubsen.
Ja.
Oder ein 52er-Projekt, also 52 Bilder, jede Woche eins.
Vor allen Dingen kann man das ja auch so machen, dass es irgendwie unaufwendig ist. Ich fotografiere jeden Tag ein Bild aus dem Fenster meiner Küche oder so.
Es also, kann man machen.
Dass du nicht in den Regen raus musst.
Es gibt aber auch online tatsächlich Themenlisten, dass du dann 52 unterschiedliche Themen hast, die werden dir dann vorgegeben. Du kannst dann auch richtig, du musst dich dann so ein bisschen, musst du dich schubsen. Was ich kürzlich gesehen habe, was ich ganz cool fand, weil man es relativ schnell in weniger als 2 Monaten durchziehen kann, ist das 50x50x50 Projekt.
Hä?
Du machst an 50 verschiedenen Tagen 50 Bilder, also hintereinander, an 50 Tagen hintereinander 50 Bilder, also jeweils ein Bild pro Tag mit dem 50mm Objektiv.
Mhm.
Dann hast du hinterher 50 Bilder, die kannst du super in ein Fotobuch packen, kannst du Leuten schenken, die du magst und ist mit Sicherheit ein lohnenswertes Projekt.
Und ansonsten die Fotografiesendungen rückwärts hören oder vorwärts hören, weil im Grunde haben wir ja damit auch angefangen.
Richtig, aber das Hören ist halt, du lernst ja, also wenn ich dir einen Podcast übers Fahrradfahren, dann lernst du nicht Fahrradfahren dadurch, sondern
du musst drauf sitzen. Ja, stimmt, ich bin auch nur besser geworden, indem ich dann auch gleichzeitig noch das getan habe, ja, stimmt.
Also schon. Das Tun ist das Einzige, was dich vorwärts bringt. Das Hören mag dir ein paar Steine aus dem Weg räumen, aber das Tun ist das Einzige, wo du es dann auch lernst.
Ja.
Tja.
So. Ui, David fragt, was ist euer Workflow für die Bearbeitung von Porträts in Lightroom oder Photoshop? Also meiner ist sehr simpel. Reinladen, an allen Schiebern so lange rumschieben, bis es so aussieht, wie ich es geil finde. Und eigentlich sollte ich mich schämen, dass ich das so mache, ich weiß.
Nö, ist auch okay. Der Workflow fängt bei mir halt schon viel früher an, nämlich beim Porträt machen. Wo es dann um die gute Belichtung geht und den richtigen Weißabgleich und so weiter, weil da musst du hinterher nicht mehr so viel an den Reglern schieben.
Stimmt,
und
ich mache auch keine Porträts, jedenfalls nicht so absichtlich. So, los, lass uns ein Porträt machen, sowas habe ich noch
nie
gemacht.
Genau, wenn du richtig Porträts machst, jetzt sagst du, wir machen jetzt eine Porträtsession, wir gehen jetzt mal 2 Stunden in die alte Fabrik und suchen uns einen schönen kaputten Hintergrund und so weiter, ne? So wie man es eben heute oft sieht.
Wie es sich gehört, genau.
Ja. So würde ich das nicht sagen. Aber gut, da ist es tatsächlich sehr sinnvoll, tatsächlich erstmal ein bisschen mit der Belichtung das ordentlich hinzukriegen, mit dem Weißabgleich ordentlich hinzukriegen, weil die Hauttöne beim Porträt einfach sehr, sehr zentral und wichtig sind. Und wenn du das mal hast, und manches davon kannst du halt hinterher schlecht korrigieren, aber wenn du das mal hast, dann ist es tatsächlich importieren und ein bisschen basteln. Jetzt nehme ich an, dass David an der Stelle vielleicht auch ein bisschen auf das Thema Porträtretusche anspielt. Das heißt, dieses klassische...
Dieses Fashion, fiese Glänzen aus den Augen rausmachen.
Beauty-Retusche im Sinne von, wir machen die Augenringe weg und jedes Fältchen wird geglättet und die Lippen werden röter gemacht und die Augen werden aufgehellt und was weiß ich. Da gibt's ganz viele YouTube-Videos, die erklären, wie man es machen muss. Ich finde die meistens etwas lästig. Im schlimmsten Fall helle ich ein bisschen die Augen auf, aber da gucke ich eigentlich auch schon beim Fotografieren drauf, dass da genug Licht drauf fällt. Weil es sieht recht schnell, recht unnatürlich aus, wenn man es dann entsprechend im Nachklapp noch macht.
Hm. Daniel fragt, wie bei Nacht manuell fokussieren? Welche Anhaltspunkte hat man hier? Wie kann man auf unendlich fokussieren, wenn das Objektiv keine Anzeige hat? Ich erinnere mich da an meinen Versuch, Blitze zu fotografieren, der genau daran gescheitert ist, dass ich nicht im Unendlichen war, obwohl ich dachte, ich wäre im Unendlichen.
Das hat ganz viel mit dem Objektiv zu tun. Also das Problem ist bei vielen Objektiven oder bei eigentlich fast allen Objektiven ist, wenn man so auf Anschlag fokussiert, also auf den unendlichen Anschlag, ist man eigentlich schon über unendlich hinaus.
Wenn es diesen Anschlag überhaupt gibt, also viele von diesen digitalen Objektiven haben den Anschlag ja gar nicht.
Ja.
Die drehen halt also durch.
Was funktioniert ist, wenn man irgendwas hat, was auch weit weg ist. Also klar. Es gibt so einen Bereich, es gibt einen Nahbereich, in dem ist der Fokus sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es einen Fernbereich, da hat man dann weniger Spielraum und hat mehr in Fokus, wenn man dort ungefähr hin fokussiert. Das heißt, sag mal, wenn du Blitze fotografieren willst und es ist irgendwo in weiter Entfernung ein Haus am Berg zu sehen, was noch Licht an hat, dann kannst du darauf fokussieren.
Ja.
Und dann den Fokusknopf auf manuell stellen, dass der Fokus da bleibt.
Ja.
Und dann kannst du damit die Blitze fotografieren. Oder der Mond ist draußen, irgendwas, worauf man fokussieren kann. Wenn es ein manuelles Objektiv ist.
Wie weit ist eigentlich unendlich entfernt? Also ab wann fängt im Sinne eines Objektivs unendlich an? Ab wie vielen Metern?
Das hat mit der Größe des Sensors zu tun und mit der Brennweite, mit der du arbeitest. Da kann man also pauschal nicht sagen. Ah. Sinnvoll ist aber vielleicht mal, wer das besser wissen möchte, beschäftigt euch mal mit dem Begriff Hyperfokaldistanz. Hyperfokal.
Hyperfokaldistanz.
Also es gibt die Möglichkeit, da gibt es auch Rechner dafür, zum Beispiel DOFCALC, das ist ein Depth of Field Calculator. Mhm. Ich schmeiß dir mal den Link in unseren Chat, da kannst du, also folgendermaßen, du hast eine Schärfentiefe, die Schärfenwurst,
ja.
Du erinnerst dich, und die fängt irgendwo vorne an und hört irgendwo hinten auf.
Ja.
Oder es ist ein weicher Übergang, aber wir stellen es uns jetzt mal als Scheibe vor, da ist scharf von x Meter bis x Meter. Jetzt kannst du mit der Kombination Blende, mit der Kombination Entfernungseinstellung und also Blendengröße, kannst du die so legen, dass du von x bis unendlich scharf hast. Das heißt, nach hinten raus ist es scharf genug auf jeden Fall. Und diese Hyperfokaldistanz ist dann quasi die Distanz, auf die du fokussierst bei der entsprechenden Blendeneinstellung, um diesen unendlich Fokus zu haben. Und dann kannst du den da lassen und brauchst gar nichts mehr tun, weil dann weißt du, dass alles ab, was weiß ich, 5 Meter bis unendlich scharf sein wird.
Genau.
Da lest mal drüber nach. Hyperfokal.
Hyperfokalentfernung gibt es in der Wikipedia auch einen
Eintrag. Wollte ich gerade gucken, ob es da was gibt.
Hyperfokale
Entfernung, Wikipedia. Ist ein bisschen formellastig, aber es gibt Beispiele dafür unten, eine Liste mit Beispielen. Zum Beispiel im Kleinbild, 50 mm Objektiv Blende 11, hast du bei 7,6 Meter hyperfokal.
Das heißt, ab 7,5 Metern ist alles scharf.
Nee, wenn du auf 7,5 Meter fokussierst,
ist das
Objekt hyperfokal von unendlich bis irgendwo.
Okay, so rum war das gemeint. Okay, verstehe. Ja.
Glaube ich, so ist das gemeint.
Ja, Steffen schreibt. Oh Gott, Südafrika, Krüger Nationalpark. Morgens um 5 entdecke ich nach Tagen der Suche endlich einen Leoparden. Es ist noch recht dunkel. Meine Kamera, Canon PowerShot Pro 1, fängt ab ISO 400 deutlich sichtbar zu rauschen an. Was tun? Soll ich das Rauschen akzeptieren oder lieber Bewegungsunschärfe? Was kann man besser nacharbeiten? Gibt es sogar ein Beispielfoto dazu?
Das Beispielfoto, es ist ein ziemlich verrauschtes Foto und du hast, wobei so schlimm finde ich es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, du hast, ja, bei mancher, also ich sag immer Fotografie, die aufs Equipment kommt es nicht an, du bist als Fotograf verantwortlich dafür, aber manchmal ist es halt so, speziell in so extremen Situationen, dass dir manche Kameras einfach mehr helfen als andere. Also ist einfach so. Was ich tun würde in so einer Situation, sagen wir mal so, in der Situation ist es eigentlich zu spät, sondern du solltest vielleicht zu Hause schon mal dir diese Situation voraus planen. Also geh mal beim Dunkeln raus und versuch mal die Mülltonnen draußen bei einer entsprechenden Dunkelheit zu fotografieren, dass du diese Situation schon mal gehabt hast in irgendeiner Form und dann vielleicht besser weißt, wie du danach auch mit umgehen kannst. Rauschen kriegst du heute relativ gut aus Bildern raus. Dabei geht leider ein bisschen Schärfe verloren, aber ich sag mal so Software wie Lightroom zum Beispiel kann recht gut mit Rauschen umgehen, speziell bei RAW-Fotos, ganz wichtig an der Stelle. Bewegungsunschärfe, ja, kann funktionieren, als Mitzieher zum Beispiel. Das ist dann aber eine kreative Entscheidung. Aber wenn du Rauschen im Bild hast, ist das leichter zu entfernen als Bewegungsunschärfe.
Darf ich mal eine Frage stellen?
Gerne.
Wie zum Teufel kann man auf die Idee kommen, wenn man es schon schafft, irgendwann mal nach Südafrika in einen Nationalpark zu fahren, so eine scheiß Kamera mitzunehmen?
Fertig. Ich muss gerade mal.
Entschuldigung, eins. Aber das ist so. Das, alles gut. Das ist so. Das ist das Erste, was ich mich gefragt habe. Ich habe gesagt, sag mal, das ist doch irre. Ich fahre doch nicht irgendwo hin, wo ich wahrscheinlich mein Leben lang nie wieder hinkommen werde und nehme da nicht eine gute Kamera mit der ich wirklich auch auf eine große Bandbreite von Lichtsituationen und sonst was abgedeckt kriege.
Also die PowerShot Pro 1 ist Himmel. Eine Bridge-Kamera, die mit 8 Megapixeln daherkommt. Deshalb vermute ich mal, dass sie recht alt ist.
Ja.
Wo denn die produziert?
Mann. Heieiei. 2004. Alter Vater, die ist wirklich alt.
Ja, also dazu gehört, also das ist ganz einfach.
Und wenn die du, war wenn, richtig teuer damals. 1200 solchen, Euro.
Ja, ja, aber wenn du in solchen Situationen ordentlich fotografieren möchtest, dann musst du, das sind Situationen, die du üben musst. Morgens um 5.
Absolut, absolut. Aber
morgens
wenn du,
um 5 Leoparden fotografieren, das ist eine Situation, die du zumindest in Annäherung zu Hause üben musst.
Ja, sicher.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Da gehst du halt raus und fotografierst den Jogger, die morgens rumrennen oder die Fahrradfahrer, die morgens trainieren.
Das könnte aber creepy kommen.
Da ist wieder der dicke Mann mit der Glatze und der Kamera.
Nee, also ist tatsächlich so. Und dabei merkst du dann, spätestens dabei merkst du dann, dass die Kamera vielleicht nicht taugt und dass du vielleicht an der Stelle doch nochmal eine kleine Investition tätigen möchtest.
Das heißt, du gehst im Moment davon aus, dass Steffen den Fehler gemacht hat, erst hinterher zu merken, dass oberhalb 400 ja. ISO.
Nee, ich glaube, der wusste das. Ich glaube, der war sich aber nicht bewusst, dass er morgens um 5 Leoparden sieht. Und er hat diese Situation, dass er bei wenig Licht irgendwas, was sich bewegt, fotografieren möchte, einfach zu Hause nicht antizipiert. Und ist davon ausgegangen, dass es schon reicht, diese Kamera mitzunehmen und der Rest wird schon irgendwie funktionieren. So, und
die Arroganz meiner Frage rührt dann vermutlich daher, dass ich grundsätzlich versuche zu vermeiden, mit Blitz zu fotografieren. Und Blitz genau darum mir solche,
das geht auch nicht.
Und wirklich. Genau darum solche Fragen mir ständig stelle.
Ja, aber es kommt letztendlich drauf an, einfach, wenn du sowas tun möchtest, dann musst du oder dann ist es hilfreich, wenn du dich mit dem Thema halt intensiv beschäftigst. Ja. Die Kamera wird es nicht für dich richten, zumindest nicht immer. Ja. Die Kamera kann schon viel für dich tun in Normalsituationen, aber in solchen Extremsituationen ist die Kamera ohne dein Wissen aufgeschmissen und das Wissen kriegst du nur, wenn du übst.
Mhm. So ja.
Ist das. Also man kriegt nichts geschenkt, alles hat sein Preisschild.
Das stimmt. Peter fragt, ich habe eine alte Kamera gefunden, eine Agfa-Matic 100 Sensor, die eine 126er Filmkassette benötigt. Irgendeine Chance, da noch ranzukommen? 126er, sind das die großen,
sind
diese großen, also Ritschatsch-Klick in doppelt so hoch, Instamatic-Film, oder?
Instamatic-Film, das sind die Kassetten, die ein Vollformat haben, also 35mm Format haben, ja. Aber eben ja, so als Kassette aus der Kamera rausgenommen werden können. Gibt's, glaube ich, in der Form nicht mehr zu kaufen. Es gibt noch den 110er, das ist der kleine.
Das ist der
Halbgerät.
Kleine, das ist Ritschratsch-Klick nämlich, ne? Genau.
Genau, und das ist diese Kassette, die 126, ist quasi doppelt so hoch ungefähr wie die 110er. Kennst du noch, oder?
Entschuldigung, sicher. Ich habe gerade was gefunden, was ich interessant finde. Und zwar lade einen Kleinbildfilm in eine alte 126er Kasette, habe ich gerade im Netz gefunden.
Das ist, glaube ich, die aktuelle Möglichkeit. Das findest du auf lomography.de. Genau. Den Link hast du wahrscheinlich auch gerade gefunden.
Ja, genau.
Da wird erklärt, wie man sich den Kleinbildfilm in so eine Kassette reinlädt. Das heißt, man organisiert sich irgendwo eine leere Kassette. Die kann man sich tatsächlich mit dem Film füllen. Das Problem wird dann sein, der
Dunkelsackgesicht,
mit einem,
ne?
Ja, der, gut. Das Problem wird sein, der Instamatic-Film, der kommt eigentlich mit Rückpapier.
Ja.
So wie ein Mittelformatfilm. Das kannst du da schlecht selber zusammenschnibbeln. Das heißt, du musst die Kamera dann hinten einfach zukleben, weil das Fensterchen, wo du die Bildzahl durchsiehst, sonst den Film belichtet.
Und hast du eben gesagt, es gäbe noch 110er Film?
Ja.
Cool. Weil ich habe ja noch eine alte Agfa, wie hießen die denn? Agfamatic 3000 oder so ähnlich. Also so ist von meinem Vater, der hatte die damals, habe ich die geerbt. Das ist so die Luxusversion der Ritsch-Ratsch-Klick von Agfa, weißt du, mit manuellem Fokus und so.
Also kriegst du den 110er, glaube ich.
Tatsächlich.
Also du kriegst den bei Lomo.
Tatsächlich, das ist ja klasse.
In 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen, in 4 verschiedenen Ausfertigungen.
Damit habe ich nicht gerechnet, auch das freut mich.
Plus das Problem wird dann sein, wo kriegst du den noch entwickelt? Aber auch da
gibt es wird. Lösungen. Ich vermute mal, wenn du den bei DM oder so einwirfst und der dann zu, weiß ich nicht, fotoparadies.de geht, was wahrscheinlich auch bloß ein Spin-off von Cewe ist.
Das ist wahrscheinlich.
Also ich vermute mal, dass die das alles noch machen, oder?
Möglich.
Also würde mich sehr wundern, wenn nicht. Dauert dann halt irgendwie 8 Wochen, weil die wahrscheinlich diese ganzen Filme sammeln.
Oder sie machen tatsächlich, weil sie da nur noch wenig von kriegen, das Zeug von Hand. Schicken sie nicht durch die Maschine oder so.
Und dann denkst du, dann hole ich mal den Film ab und bist halt sonst gewohnt, dass du 3,48 zahlst für deine 9x13 Mattabzüge und kostet dann 25 Euro wie früher. Ja. Malte schreibt, auf einer Fotobörse beim Schwarz-Weiß-Filmkauf hatten mich die Verkäufer nach meiner Kamera gefragt und dann daraufhin bezogen einen Film vorgeschlagen. Vor Ort habe ich leider vergessen nachzufragen, aber seitdem bin ich etwas verwirrt, ob es tatsächlich Film-Kamera-Paarungen gibt, die gut zusammenpassen und welche, die es schlechter tun. Oder ob das einfach ein, wenn die Kamera nicht so gut ist, reicht auch ein billiger Film-Ansatz war.
Du hast natürlich erstmal die Notwendigkeit, dass du in eine Kleinbildkamera einen Kleinbildfilm tust und in eine Mittelformatkamera einen Mittelformatfilm. Das heißt, da können sich natürlich die Kameras schon mal unterscheiden. Das heißt, brauchst du halt den passenden Film dazu. Das zweite ist, je nach Alter der Kamera ist möglicherweise die Optik nicht für Farbe ordentlich geeignet.
Ach, das geht?
Ja.
Darum heißen alte Objektive manchmal Color-Apotard?
Genau, weil die korrigiert sind für Farben. Du hast bei Farbe, wenn die nicht ordentlich korrigiert sind, hast du halt ganz starke chromatische Aberrationen und so Zeug. Und die fallen im Schwarz-Weißen nicht wirklich auf. Im Farbigen sehen sie halt entsprechend aus. Das könnte ich mir vorstellen, war der Grund. Ansonsten, nee, es gibt keine Filmkamerapaare in dem Sinne. Und da wäre ich also, ich bin da recht schmerzfrei. Ich tue auch in alte, unkorrigierte Kameras, also mit unkorrigierten Objektiven tue ich auch schon mal einen Farbnegativfilm rein und freue mich über das komische Aussehen, was hinterher rauskommt.
Entwickelst du Farbnegative eigentlich auch selber?
Nee, mache ich nicht. Okay. Habe ich gemacht. Ich habe auch noch irgendwie so ein sogenanntes Presskit hier, also ein 1-Liter-Set, mit dem man irgendwie 10 bis 12 Filme entwickeln kann. Das ist aber ist eigentlich langweilig, weil Farbe ist so standardisiert, der Prozess, dass da hast du bei der Entwicklung keinen Einfluss drauf, sondern du musst sehr präzise arbeiten von den Zeiten, von den Temperaturen. Es ist ein bisschen aufwendiger, die Chemie stinkt schlimmer und am Schluss kriegst du halt ein Standardergebnis raus. Und wenn du dich in der Zeit vertan hast oder die Temperatur ein halbes Grad zu heiß war, dann 38, irgendwas Grad, ne? Dann hast du möglicherweise deine Farben verbaselt und das sieht ganz gruselig aus.
Dann lieber Großlabor.
Das schicke ich weg. Ja. Farbnegativ schicke ich weg.
Wohin schickst du das eigentlich? Gehst du auch einfach zum Discounter und lässt es da machen?
Wenn es so Knipszeug ist, ja. Zeug, was ein bisschen anspruchsvoller ist, so Großformat, Negativ und solche Geschichten. Mache ich bei Fotostudio 13 mit PH, fotostudio13.de. Die entwickeln dir alles und schicken es dir innerhalb von 2 Tagen wieder zurück.
Wow.
Und kostet ein bisschen. Hm. Ist nicht billig wie beim Discounter, aber die können quasi alles und sind ein sehr gutes Fachlabor. Also höchste Empfehlung.
Ah ja, können wir auch mal in die Shownotes schreiben. David schreibt, Ich habe vor Jahren, oh, er schreibt extra dahinter David. So. Ich habe vor Jahren von Lichtfeldkameras gehört und fand diese extrem interessant und dachte, da tut sich in nächster Zeit was im Consumermarkt. Allerdings habe ich bisher nicht mitbekommen, dass sich da was tut. Denkt ihr, da entwickelt sich noch was und wie sieht die Zukunft und der Einfluss auf die Fotografie aus? Lichtfeldkameras sind die Dinger, die nicht scharf stellen, sondern wo du hinterher erst in der Nachbearbeitung sagst, wo du die Schärfe haben willst, oder?
So ungefähr, da gab es die Lytro Version 1 und 2. Die waren, ja, schönes Spielzeug. Die Lytro 1 habe ich mal in der Hand gehabt, nach 5 Minuten war sie aber schon langweilig. Aha. Weil dieses Nachfokussieren hast du entweder selber gemacht und gesagt, lass mal raus das Bild, dann hast du ein Bild mit deinem Fokus, oder du hast so ein Plugin gehabt für deine Website und dann lag das bei denen auf dem Server und dann konnte der Betrachter quasi im Bild dahin klicken, wo er es scharf haben möchte.
Ist halt super für Schnappschüsse, also Urlaubsschnappschüsse ist es, glaube ich, der Hit. Weil du einfach klick, 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 klick einfach draufballern kannst und kannst dann hinterher gucken, wo war denn eigentlich der Hai oder so. Aber das klingt ein bisschen wie eine eigene Kunstform.
Ist es ein Stück weit auch, und vor allem hat das ein bisschen gekrankt an folgendem Problem. Stell dir vor, du hast einen 30-Megapixel-Sensor da drin. Mhm. Und um dieses Lichtfeld hinzubekommen, musst du mit Optiken arbeiten, die dann innen drin das Bild irgendwie aufsplitten und so weiter. Mhm. Und am Ende kommt halt, je nachdem, wie viele Fokusebenen du drin haben möchtest, kommt halt entsprechend eine reduzierte Auflösung raus. Die waren dann teilweise bei, ich weiß nicht, 4-5 Megapixel oder so, die Bilder, die da hinten rauskamen. Und damit war es für ernsthafte Anwendungen eigentlich nicht geeignet. Ja. Das heißt, es war immer so ein bisschen im Konsumermarkt. Und die Firma Lytro, die hat dann auch aufgegeben, also im Konsumermarkt. Lytro macht mittlerweile zwei Sachen, und zwar einmal die Lytro Emerge. Das ist eine 3D-kugelförmige 3D-Kamera für irgendwie so VR-Anwendungen. Und Lytro Cinema ist eine riesengroße, dicke Kamera für Kino, wo du dann mit verschiedenen Tiefenebenen, also die Technologie lässt sich für andere Sachen eben auch verwenden.
Ja.
Also zum Beispiel, du filmst damit, hast aber gleichzeitig Tiefeninformationen. Das heißt, durch die Tiefeninformationen kannst du dir zum Beispiel in Zukunft so einen Greenscreen sparen. Du kannst einfach sagen, alles, was mehr als einen halben Meter hinter meinen Schauspielern liegt, ersetzt sich durch was anderes.
Cool.
Und kannst damit halt produzieren auf eine Art und Weise, wie du es vorher nicht konntest. Das ist alles
Entwicklung
und scheiße teuer und so weiter, aber die haben sich komplett aus dem Konsumermarkt zurückgezogen, weil sie einfach gemerkt haben.
Scheiße teuer ist ja nicht das Problem.
Naja, wenn du eben Millionen Budget hast für deinen
Neues. Als ich noch beim Film gearbeitet habe, wir haben 1997 kam ich nach Berlin. Da haben wir hier so eine Serie für RTL gedreht. Damals war es noch Standard, auf 16 mm Film zu drehen. Und es kamen die ersten digitalen Filmkameras raus. Ikegami war damals ein großer Hersteller, der da auf den Markt drängte. Und die kosteten die Mühlen, ich glaube, ohne irgendwas kosteten die Dinger 150.000 Mark das Stück. Also unfassbar teuer im Vergleich zu so einer 16mm Ariflex irgendwie. Und wir haben damals Testaufnahmen gemacht, um zu gucken, ist das Bild gut genug? Haben uns dann für Video entschieden. Ja, und heute kostet halt eine Videokamera, mit der du solche Bildqualität, wie wir vor 20 Jahren hergestellt haben, die kriegst du gar nicht mehr, weil die so schlecht war im Vergleich zu heute. Das heißt, es ist mit Sicherheit einfach nur eine Frage der Zeit, bis dieses Lightfield oder wie es heißt, im Kinobereich benutzt wird. Weil genau den Greenscreen willst du ja nicht. Du willst ja eigentlich deine Schauspieler in einer realistischen Umgebung agieren lassen und dann die Umgebung wegmachen, weil sie dahinter ist. Das ist eine super Idee.
Ja. Also Lightfield, das ist eine Anwendung, da werden noch mehr kommen, auch im Bereich von VR und so weiter.
Ich bin echt gespannt, was wir in 20 Jahren im Kino sehen, ey.
Es kommt ja jetzt kommt ja dann irgendwie diese AR-Geschichte. Apple hat jetzt das AR-Kit Beta drin. Augmented Reality.
Ach so, Augmented Reality.
Also dieses, ich lege ein digitales Layer über meine echte Welt drüber. Mhm. Und dann rennt plötzlich R2-D2 als virtueller Assistent durch meine Wohnung. Und
wobei ich
dem
das glaube ich
sagen, dem kann ich dann sagen, hier, erinnere mich morgen mal bitte an irgendwas. Und das ist da passieren Dinge, da kommen interessante Dinge.
Das würde ich hier, glaube ich, nicht aushalten, ne? Augmented Reality, also ernsthaft Augmented Reality, so dass ich, also praktisch nicht, also wenn ich durch, also auf ein Display gucke, durch auf ein Display, das dann die Wand hinter mir noch, also mir gegenüber zeigt, und da ist dann Augmented Reality drin, das finde ich lustig. Aber ich glaube, wenn ich sowas als Brille anhätte, so dass es tatsächlich meine einzige Realitätswahrnehmung ist und die ist dann augmented, ich glaube, ich würde irre werden vor Angst.
Ich glaube, das ist eine Sache, du hast eine Vorstellung davon, ich habe eine davon.
Und am Ende sieht es ganz anders aus.
Am Ende sieht es ganz anders aus. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich habe die Killer-Anwendung gesehen, so ein Prototyp-Demo. Da hat jemand in seinem Haus, in seiner Wohnung ein Portal, eine Türe.
Ja.
Und da geht der durch und auf der anderen Seite steht er mitten auf dem Fußballplatz, wo gerade ein Bundesligaspiel läuft. Du kannst mal eben irgendwo durch ein Portal gehen und bist vor Ort. Da werden Leute viel Geld dafür bezahlen.
Ein Holodeck, so ungefähr. So, ne?
Genau, das Holodeck wird Realität. Dass dann natürlich in Wahrheit immer noch dein Sofa steht, über das du dann fällst, das musst du irgendwie in den Griff kriegen. Aber es wird unglaubliches Zeug auf uns zukommen. Ich sag mal, das geht jetzt langsam los und bis in ein, zwei Jahren.
Hoffentlich.
Gibt's die Brillen.
Hoffentlich entwickelt sich das schnell genug, dass es billig genug wird, dass unser einzig die Scheiße leisten kann.
Oh, das wird passieren, ganz sicher.
So, Andreas fragt, ganz lange Frage, es geht um Speicherkarten. Ich habe eine Kamera, bei der ich mir aussuchen kann, ob ich CF- oder SD-Karten benutze. Welche sollte ich bevorzugen? Welchen Hersteller empfehlt ihr? Das ist wahrscheinlich sowas wie High-End, in High-End-Foren gucken, welches Kabel man benutzen soll. Ne?
Ja, ich sage immer Markenhersteller, wobei Transcend zum Beispiel jetzt, die auch sehr bekannt und beliebt waren, jetzt gibt's jetzt nicht mehr. Ich habe seit Jahren SanDisk-Karten, aber auch nur aus dem Voodoo-Grund, dass die mir halt nie böse waren,
genau,
die Karten.
Genau, deswegen nehme ich auch immer SanDisk, weil SanDisk ist mir noch nicht kaputt gegangen. Hm?
So, jetzt habe ich aber kürzlich für meine neue Kamera tatsächlich auch mal ein bisschen aufgerüstet und sagte mir, jetzt muss da mal zumindest aus Backup-Gründen in den zweiten Slot eine dicke Karte rein, die einfach da drin bleibt.
Ja, du hast eine Kamera, wo zwei Slots drin sind.
Ja, die 5D Mark IV.
Und
die 7D Mark II.
Ach ja.
Aber das ist dann nur so Backup auf die zweite Karte, damit, falls die erste kaputt geht, was mir eh noch nie passiert ist, wirklich. aber trotzdem, und dann habe ich da eine Sony 128 GB Karte drin und gut ist es. Und ob das SD oder CF ist, im Moment würde ich sagen, und wenn der eine tatsächlich ein halbes Megabyte pro Sekunde schneller ist oder so, nein, es ist völlig egal, würde ich sagen, für die meisten Anwendungen. Ich muss kurz parallel was gucken. Genau, da ist es. Was ich dann immer tue, ist, wenn ich so eine Karte habe, ich teste die einmal durch, ob sie vollständig beschreibbar und auch lesbar ist. Das ist wichtig, weil...
Wie testest du das?
Ja, kommen wir gleich drauf. Okay. Weil es ist wichtig, weil es tatsächlich schon Fälle gab, wo so Dinger quasi halb gefaked waren, weil man muss sagen, wenn die Hersteller das Zeug herstellen, dann passiert Folgendes. Die machen Karten mit 64 Gigabyte und dann testen die Karten und wenn die Karte irgendwie bei Speicherstelle 63 Gigabyte ein Problem hat, dann wird da eine 32 Gigabyte Karte draus gemacht.
Ach.
Das heißt, dann sagen die der Karte einfach, du bist eine 32 Gigabyte Karte und wenn dich einer fragt, dann sagst du auch, dass du eine 32 Gigabyte Karte ist und dann werden diese kaputten Speicherzellen überhaupt nicht angefasst.
Aha, ist ja lustig.
Das heißt, was dann aber passiert, ist, dass irgendwelche Leute sich diese Karten quasi aneignen und die wieder hochlabeln auf die größere Speichermenge. Und dann hast du plötzlich Karten, die nicht funktionieren.
Ab, ja, das ist assi.
Ab 31 Gigabyte oder so. Also das kann passieren.
Das heißt, du schreibst die einmal voll?
Du nimmst eine entsprechende Software und damit schreibst du die einmal voll und dann liest du die einmal aus. Und dann weißt du, dass das geht. Und dann weißt du auch, dass das dann weißt du auch gleich, wie schnell die ist mit deinem mit der Kombination mit deinem Kartenleser. Mhm. Und das eine ist auf dem Mac die Software F3. Das ist, F3 stands for Fight Flash Fraud oder ja. Fight Fake Flash. Das ist leider eine Kommandozeilen-App.
Aha.
Ist aber genau beschrieben, wie es geht. Also sollte eigentlich jeder hinkriegen. Das ist die auf dem Mac und das andere ist die für den PC und die heißt H2 Test W.
Mhm.
Die werfe ich dir auch noch in den
also Chat. F3 oder H2.
Also auf Windows H2 Test W und auf, kommt sogar aus Deutschland und auf Mac F3. Damit kann man seine Flashkarten mit spezifischen Daten vollschreiben lassen. Der liest die aus und überprüft dann auch, ob das diese Daten sind.
Mhm.
Und am Schluss weißt du, deine Karte tut und wie schnell sie ist mit dem Kartenleser.
Da wäre ich, also wär ich im Leben nicht drauf gekommen. Das, also,
und dabei lernt man dann
Wer verkauft denn dann diese gefälschten Karten?
Ja, die tauchen dann teilweise sogar bei Amazon und so weiter auf und da steht dann auch SanDisk drauf und die sind extrem gut gefälscht teilweise. Also ist glaube ich, aktuell nicht mehr so ein Problem, wie es mal war. Ich will jetzt deine Paranoia
nicht. Nee, das ist jetzt gar nicht Paranoia. Lohnt, wahrscheinlich tauchen die nicht mehr so oft auf, weil es sich nicht mehr lohnt, weil 64 Gigabyte Karten mittlerweile extrem billig sind. Ne?
Also das war vor einigen Jahren tatsächlich ein echtes Problem. Ich glaube, mittlerweile hat man es einigermaßen im Griff. Aber ich würde mal sagen, wenn man online eine Karte für einen sagenhaft günstigen Preis neu findet von einem Markenhersteller, dann ist es wahrscheinlich, also da bin ich dann vorsichtig.
Ah ja. Jetzt habe ich Frage überblättert. Warte. Was wäre denn eine gute Alternative zu Flickr, wüsste Matthias gerne.
Fragt Matthias.
Holgi wüsste gerne, was wäre denn eine gute Alternative zu Instagram?
Ich kann es nicht sagen. Also Flickr ist ja eine große soziale Plattform zum Fotosharen. Und Flickr, es schwebt immer so ein bisschen das Damoklesschwert über Flickr, weil das gehört Yahoo.
Genau, und egal was Yahoo bisher angefasst hat, es ist immer im Desaster geendet.
Ja, Flickr ist da eine recht rühmliche Ausnahme. Ja. Es ist zwar in letzter Zeit nicht mehr viel mit Flickr passiert, aber doch noch ein bisschen was. Das heißt, es hat jemand mal dort die Seite auf Responsive Layout umgestellt. Mhm. Früher war das immer eine separate Mobilseite, jetzt ist das die gleiche. Und dann gab's jetzt noch eine neue Profilseite, die man sich einrichten kann. Das heißt, es findet schon noch in irgendeiner Form eine Entwicklung statt. Das ist nicht so, dass das irgendwie einfach irgendwie mitläuft, sondern da scheint jemand noch aktiv dran zu arbeiten und das ist gut. Und solange das so ist, werde ich jetzt auch keine Alternative suchen. Ich habe so ein, zwei Sachen, wo ich selber hoste, also Pickdrop, um Fotos mit anderen zu sharen, aber da ist dann diese Social-Komponente nicht drin.
Mhm.
Ich benutze ein PHP-Skript, wenn du auf chrismarquardt.com/photography gehst. Diese Alben kommen aus einem Skript, was Litchi heißt. Das ist rechts oben so ein
slash,
Ding.
Slash was? Photography?
Slash Photography. Wenn du da reinklickst, kannst du halt kannst relativ du hübsch finden. Und schlicht Chris Marquardt
mit DT. Das liegt, nee, vor allen Dingen mit CH.
Das ist gut.
Ja. So, nochmal. Ah, hosted with Litchi. Ja.
Genau. Das ist ein schlichtes, einfaches Ding, was dahinter irgendwie ein bisschen MySQL hat und kannst du dir auf, muss man ein bisschen basteln, von GitHub runterladen, installieren. Aber es ist die schlichteste Möglichkeit, die ich gefunden habe. Ist jetzt, hat keine super Features
zum selber hosten anlegen sozusagen, und
so, zum selber hosten. Ja. Ansonsten so richtig öffentliche Alternativen zu Flickr, die alle diese Integration haben, die es jetzt schon überall gibt, kenne ich noch nicht.
Ich auch nicht. Es lässt es, ja, halt Instagram, ne? Also witzigerweise. Also Instagram ist ja im Prinzip nicht schlecht, wenn sie dann sich nicht dazu entschlossen hätten, da einen Algorithmus entscheiden zu lassen, welches Bild ich als nächstes sehe. Das ist halt genau das, was ich nicht will, ne? Also was zum Selberhosten, was ich auch mal gefunden habe, was zum Selberhosten nicht schlecht ist, oder zumindest sich gut genug angefühlt hat, also so, dass ich sogar selber mal installiert bekommen hatte, Koken. Hast du das schon mal gesehen?
Koken, ja, das ist, da gibt's auch eine relativ große Community drum, wobei ich mich nie intensiv damit beschäftigt habe und weiß auch nicht, was da jetzt der aktuelle Status ist. Müsste man mal gucken.
Das weiß ich allerdings auch nicht, aber es gibt halt, also das ist ganz gut gelöst. Also Koken hat, das gibt's, kostet nichts. Ne? Ist also ein Foto-CMS, das nichts kostet und die leben vom Verkauf von Plugins. Also was weiß ich, dann gab es damals, ich hatte damit mal rumgespielt, dann gab es halt ein Plugin, importier deinen ganzen Scheiß von Instagram. Und das Plugin kostete dann $20 oder irgendwie sowas. Und davon leben die. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
K-O-K-E-N.
K-O-K-E-N, genau, gucken.
Kochen. Ja. Ja, also ich kenne Leute, die es total geil finden. Ich kenne auch Leute, die sagen, das ist ihnen zu umständlich. Kann beides irgendwie. Muss man sich mal angucken.
Ja.
So, ich würde vorschlagen, eingedenk der etwas vorgerückten Zeit.
Echt? Ich habe das völlig überhaupt nicht im Auge behalten, die Zeit, siehst du? Ja.
Oh. Können wir vielleicht mal zum Bilder schauen.
Ach, hey, warte mal, da muss ich hier, ich sitze ja immer noch an meinem 11 Zoll Laptop, weil ja mein Computer kaputt gegangen war, mein großer.
Jetzt wir haben auch wieder hübsche Einreichungen da bekommen. Ist die Bilderschau. Und wenn du runterscrollst, habe ich die so zusammengeschoben und gelb markiert.
Okay, Sekunde. Was mache ich denn hier? Das gefällt mir alles gerade gar nicht, was ich hier mache. Wo hast du denn was gelb markiert? Ich sehe nichts Gelbes. Ganz unten irgendwo.
Bilderschau.
Ah, da ganz unten. Ah, ja,
ganz
ja, ja,
unten.
Ja, ja.
Ganz unten, ganz
da
unten.
Da ist es, okay.
Ich packe dir immer zusammen.
Verstehe, verstehe.
Und zwar nacheinander in der Reihenfolge würde ich die gerne anschauen. Die sind alles drei Bilder zum Thema Licht.
Ach, guck hier, ein Bild liegt auf 500pics.com. Das ist vielleicht auch noch was, wo man seinen Kram hosten kann, ne?
Ist, ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ist mir ein bisschen zu poliert an manchen Stellen, aber das kann man ja mal sich anschauen.
Ja, aber das Beste, also wenn du die Social-Integration nicht haben willst, ist eigentlich wirklich das Beste, selber zu hosten.
Weißt du, das Ding beim Bilderhosten ist immer das Problem, was will denn derjenige? Willst du einfach nur Bilder vorzeigen oder willst du mit anderen zu deinen Bildern interagieren? Suchst du nach Likes? Suchst du nach Interaktionen mit Tipps und Tricks von anderen? Suchst du nach Communities, mit denen du dich austauschen kannst? Also deshalb ist es ganz schwierig, das einfach so pauschal zu beantworten. Ja, du hast halt, so Plattformen erfüllen ja verschiedene Aufgaben.
Ja. So, Bilderschau. Wir fangen an.
Wir fangen an mit dem Bild von Dominik.
Schach.
Schach. Und ja,
das ist ein wie gesagt, sehr drei irritierendes Bilder. Bild ist das.
Ist es?
Es ja, das Licht, also es fällt ja Licht durch irgendwie, scheint Bäume zu sein, Blätter auf zwei Männer, die Schach spielen. Und die haben beide Mützen an. Haben die Mützen an?
Das sind Mützen, ja.
Ja. Und durch diesen komischen Schattenwurf, das ist witzig. Also ich finde das sehr lustig. Also es irritiert erstmal. Es ist erstmal so, denkst du, was ist denn hier los?
Also das ist schön, sehr schön. Das vom Licht, du hast halt durch Bäume kommt das Licht und das Licht macht tatsächlich was ganz Interessantes und zwar schneidet es aus dem Bild, aus dem dreidimensionalen Bild quasi so eine zweidimensionale Scheibe raus. Also die Tiefe im Bild ist quasi fast nicht da, weil
ja,
da ist es schwarz. Da ist es fast,
stimmt.
Da ist fast nichts drin. Und du hast durch dieses Licht einfach so den Fokus, deine Aufmerksamkeit wird quasi genau dahin gelenkt, wo was passiert im Bild und was dahinter ist. Das ist eben eine andere Möglichkeit, den Hintergrund zu entschärfen, indem man nicht einfach die Unschärfe nimmt, sondern indem man das mit dem Licht macht oder indem man das richtige Licht an der Stelle erkennt. Und deshalb hast du da zwei Männer, die Schach spielen und nicht.
Trotzdem finde ich nach wie vor, trotzdem hast du halt durch diesen Kokolores-Effekt, also durch diesen Lichtschattenwechsel, diesen starken
Kokolores-Effekt.
Ja, es gibt ein Ding, ich habe mal ich habe mal eine Rechnung bekommen. Ich war mal erster Aufnahmeleiter beim Film. Und ich habe mal von einem Equipmentverleiher eine Rechnung bekommen. Der hat mir in Rechnung gestellt, einmal Kokolores. Irgendwie 95 Mark oder sowas. So, dann habe ich den angerufen und habe gesagt, hör mal, Hardy, willst du mich verarschen? Und dann hat er mir erklärt, es gibt's tatsächlich, es gibt ein Ding, und zwar ist das, Beleuchter benutzen das. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch benutzen. Früher haben wir es benutzt. Das heißt Kokolores. Und das ist eine große Holzplatte, so einmal ein Meter oder sowas. Da sind, also eine schwarze große Platte, einmal ein Meter, und da sind unregelmäßige Löcher reingefräst. Und wenn du da Licht durchwirfst, hast du den Effekt, als würdest du Licht durch Blattwerk werfen.
Schattenspiel, Zubehörbeleuchtung, Abdeckfahren, Scrims, Blenden, Cinema, Schattenspiel in Klammer Kokolores, Klammer zu.
Super, 0, oder?
5 mal 0,5 Meter, 2 Euro.
Super, oder?
Ist nicht wahr.
Ja.
Kokolores.
Super, als ne?
Beleuchtung.
Und jetzt stell dir bitte mal vor, du hältst dich, ne? Du bist so Anfang 20, hältst dich für den großen Zampano und dir schickt dann eine Rechnung, wo drauf steht einmal Kokolores.
Ich bin begeistert. Ist das geil? Kokolores-Effekt.
Und das beschreibt das so schön. Das ist Kokolores-Effekt.
Holgi, you made my day.
Thank you very much.
Das ist nicht wahr. Kokolores, ja, es ist tatsächlich Kokolores. Mhm.
Ja, und dieser Effekt macht, dass du hast ja normalerweise guckst du auf ein Foto und du weißt wahrscheinlich auch, wie der Effekt heißt, aber normalerweise guckst du auf ein Foto und es gibt ja irgendwas, was dein Auge sofort fängt. Also du hast ja, irgendwo guckst du ja unmittelbar hin. Und eigentlich würdest du auf diesem Bild unmittelbar auf das rote Hemd des Mannes gucken. Mhm. Und was mir passiert ist, ich wollte auf das Bild des roten Mannes, also auf das Hemd das rote Hemd gucken dieses Mannes, und mein Blick ist aber gestört worden, also wirklich abgelenkt worden durch diesen Kokolores. Und das finde ich faszinierend an dem Bild. Eigentlich ist das völlig klar. Stell dir mal vor, dieses Schattenspiel wäre nicht. Also dieses Blattwerk, also der Kokolores wäre nicht. Du würdest sofort den roten Mann, der wäre so zentral wie nur irgendwas. Und ich finde aber, dass er seine Zentralität verliert dadurch.
Tut ein bisschen. Und du hast halt starke Kontraste dadurch. Du hast da, wo das Licht hinfällt durch die Bäume, hast du sehr hell und der Hintergrund ist sehr dunkel. Das heißt, du hast überall sehr starke Kontraste. Und die Kontraste, die suchen natürlich auch noch Aufmerksamkeit. Also das ist bei den Mützen besonders stark, aber für mich, weil es auch bildzentral ist, das Schachspiel. Das heißt, ich lande viel mehr beim Schachspiel als bei den beiden Männern.
Ich zum Beispiel nicht. Spielst du Schach im Regelmaß?
Ach so, weil du meinst, das hätte dann auch eine tiefere Bedeutung
für vielleicht. Nö, okay. Nee, das ist bei mir ist wirklich rot und dann rutscht mein Blick weg auf die Hüte.
Tja, also das war sehr, das erste Bild.
Sehr gute Arbeit, Licht. Sehr gute Arbeit. Da wüsste ich jetzt allerdings auch gerne mal, Dominik, ob das Absicht ist, diese Irritation. Also kann er ja mal, wenn er es hört, kommentier doch mal. Nächstes Bild, oh, auch schön. Das sind so Bilder, die ich unglaublich gerne selber auch mache.
Also das ist ein Bild, was zeigt es? Es ist ein amerikanischer Nationalpark, in diesem Fall Wahiap Overlook in Arizona. Das ist so die Sache, die man in Amerika immer wieder findet, so hohe Plateaus, Hochplateaus über sehr tiefen Tälern mit Flüssen und das Ganze sehr wüstenartig, so Marlboro Country, wer das noch kennt. Und da sitzen vorne drei Leute auf einer Bank in einem, Schattenhäuschen
und Pavillon.
Pavillon. Genau. Und ich finde das, also gehen wir mal Licht wieder, ne? Es geht um Licht. Also das erste ist erstmal das Licht. Die es Farbgebung ist
unglaublich
dieses Bildes.
Gelb und blau.
Ja, richtig. Ja. Die Farbgebung dieses Lichtes ist sehr, sehr, sehr gelblastig, was wahrscheinlich nicht ganz so gelb war dort, aber was natürlich so diesen Wärme-Hitze-Wüsten-Charakter unterstützt, weil das ist so Farbe von Wüstensand. Das ist so eine Assoziation, die ich dabei habe. Das sind sicher nicht die echten Farben dort, aber es wirkt entsprechend. Und dann hast du halt diesen Schatten von dem Dach und die drei Leute sitzen unter dem Schatten, machen damit einen sehr starken Kontrast zum Hintergrund. Sie sind dunkler als der Hintergrund, kommen damit super raus. Und dann haben wir noch das Inhaltliche. Ich finde das so geil. Diese Bank ist auch schon angestrahlt von der Sonne.
Ja.
Und sie sitzen so mit dem Rand der Arschbacke gerade noch im Schatten, damit sie nichts abkriegen von der Sonne.
Und blicken in die Ferne. Und
blicken in die Ferne.
Das sind so Fotos, die ich selber auch unglaublich gerne mache. Einfach Menschen, die irgendwo sitzen und irgendwas anblicken, was dann idealerweise auch noch weit weg ist. Also das finde ich, ja. Ich weiß nicht warum, aber das sind so Bilder, die mich immer besonders berühren.
Und bei mir kommt dann natürlich noch dazu, dass mich das zum Beispiel sehr stark an den Canyonlands National Park in Utah erinnert, in dem ich schon mehrfach war.
Ja, und gut.
Das heißt, für mich kommt noch so eine inhaltliche Komponente dazu, die viele nicht haben, aber ich weiß, wie es sich da anfühlt, wenn man da tatsächlich steht.
Ja, das weiß ich nicht, aber ja.
Und ansonsten Licht, schau dir die Schatten an, da ist einfach allein schon von den Schatten klar, knalle Sonne.
Da ist Mittag, ja.
Harte Schattenkanten, die kannst du mit dem Lineal nachziehen.
Cool, cooles Bild.
Und das letzte Bild.
Das letzte habe ich auch noch nicht gesehen, gucke ich jetzt.
Das letzte Bild von Jens am letzten Abend des Oktoberfests 2015 ist im Aumeister Biergarten schon Ruhe eingekehrt. Das war der Titel.
Der längste Bildtitel, der jemals in die Shownotes der Bilderschau gekommen ist. Nein, ihr braucht hier jetzt nicht rumzutrollen und längere Bildtitel.
Nein, braucht ihr nicht. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild und es ist ein Biergarten nach Feierabend mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Das heißt, die Tiefe wird so ein bisschen komprimiert. Du siehst in die Ferne eben die Biertische, die Bierbänke, die irgendwie nicht mehr in gerader Linie stehen, sondern auch schon sehr
geräumt
sind.
Du siehst am Bild, dass es mit dem Tele aufgenommen wird.
Ja, ganz klar.
Ah ja.
Ganz klar. Wenn die Linien in die Tiefe so eine stärkere Parallelität zeigen, wenn die nicht so ganz spitz aufeinander zulaufen,
ja,
dann ist es Tele.
Okay.
Also schau dir zum Beispiel, gehen wir mal genau in die Bildmitte.
Ja.
Da siehst du eine diagonale Bierbank, rechter Hand.
Ja.
Und drunter zwei Bierbänke, die parallel zu dir zeigen.
Ja.
Die sind sehr, sehr parallel, die Linien auf den Bierbänken.
Und das wären sie mit einem normalen Objektiv oder einem Weitwinkel nicht?
Richtig. Mit dem Weitwinkel wären die, A, müsstest du wesentlich näher rangehen, um die überhaupt so groß aufs Bild zu kriegen. Und B, wären die dann würden sie sehr spitz auf die Tiefe zulaufen, die Kanten.
Okay, das muss ich mal ausprobieren. Also,
und wenn ich habe mir die Details nicht angeschaut, aber das ist Canon EF 105 mm.
Ah ja, siehst du, Tele, ja.
Tja. Was sehen wir? Wir sehen Bierbänke, Biertische, es ist alles, kein Mensch drauf, es ist alles so ein bisschen zerräumt, steht also nicht mehr gerade, das heißt, da haben Leute gewütet quasi, aber ist nichts umgefallen immerhin. Dann sehen wir die leeren Tische, ist also alles schon abgeräumt, auf manchen Tischen auch Blätter, wahrscheinlich ist das abgeräumt und dann ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen und etwas Laubwerk drauf gefallen. Und dann sehen wir 6 Straßenlaternen. Eine davon, die 7., ist links oben abgeschnitten, also ist außerhalb des Bildes, aber ist noch als solche erkennbar.
Ja.
Und diese Laternen sind sehr kräftig, überstrahlen ein bisschen, haben so ein bisschen Halos drumherum, also so Lichtkränze. Und die reflektieren sich wunderschön in diesen Bierbänken, Biertischen, vor allem auch an den Kanten werden da wunderschöne Lichtreflexe gesetzt.
Das ist echt,
und das Ganze cool. Mit extrem hartem Kontrast. Das heißt, das Schwarz ist tatsächlich schwarz und im Hellen geht es auch zum Beispiel bei den Laternen komplett in die Überstrahlung. Schöne Stimmung.
Tonne. ISO 103 Sekunden, Blende 10.
Also da hat er entweder ein Stativ gehabt oder hat die Kamera auf irgendwas draufgelegt oder draufgestellt.
Jetzt frage ich mich, sieht man dieses Bild, wenn man da selber steht, oder sieht dieses Bild nur die Kamera?
Das Bild sieht erstmal nur die Kamera, weil du hast keine 105 mm Optik vorm Auge.
Aber was sehe ich, um dann zu sagen, ey, das wird ein geiles Bild?
Also ich gehe mal davon aus, dass er das durch den Sucher oder durchs Display natürlich sich schon angeguckt hat. Also dass er, da gehört auch wieder Erfahrung dazu, dass du eine Szene dir anschaust und dann schon so ein Gefühl dafür hast, wie die mit einem Tele aussehen würde oder wie der Bildausschnitt mit einem Tele wäre. Da gehört Üben und Machen dazu. Üben.
Ja, üben. So heißt dann auch die Sendung, würde ich sagen.
Ja, und das war's. Wir sind, glaube ich, soweit durch.
Wir sind soweit durch.
Danke alle, die alle, die Fragen gestellt haben.
Das könnt ihr gerne weitermachen, ne?
Genau.
Denn es sind ja auch schöne Stichworte, worüber wir dann wieder vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, zum Beispiel.
Also Vrindfragen, Vrindbilderschau, beide Links.
Gibt's wie immer in den Shownotes, genau. Ja, dann würde ich mal sagen, wir zeichnen Samstag auf. Schönes Wochenende, Chris.
Dir auch, mach's gut.
Tschüss, und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.